Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Folge Nummer 4, die erste im Jahr 2021. Und mit dabei ist wieder die wunderbare Sandra. Hallo Sandra.
Ja, hallo Daniel.
Und Sandra, du darfst ihn ankündigen, unseren ersten Gast.
Ja, also wir haben heute Premiere, unser erster Gast im Podcast. Und ich bin total glücklich, dass wir den Andreas dafür gewinnen kommen. Andreas, herzlich willkommen.
Ja, hallo auch von mir. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, schön,
dass du da bist. Dass die Zuschauer, sage ich schon, nein, wir sind nicht im Streaming, sondern im Podcast, unsere Zuhörer, uns ja schon kennen, aber dich vielleicht nicht, obwohl ich das nicht glaube. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Das kann ich sehr gut tun. Ob ich das sehr gut tun kann, weiß ich natürlich. Sehr gerne tun. Und ich glaube, es gibt auch noch genug, die mich nicht kennen. Also ich bin Andreas, bin auch Berater bei der Cozentrik, auch seit vielen Jahren schon, ich glaube 13 oder so, also so viele, dass es verschwimmt. Agiler Berater, Scrum-Trainer, nebenbei YouTuber, Vereinsvorsitzender und Vater, genau.
Na cool, ja. Vielen Dank.
Genau, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, Sandra. Du kennst den Andreas quasi aus eurem gemeinsamen Stream für die Cozentrik. Da warst du ein paar Mal schon Gast beim Andreas.
Ja, so zweimal. Also das ist jetzt und ja, aber hat immer wieder Spaß gemacht, Live-Coding mit Andreas. Und ich fand, wir haben auch tolle Kritiken dafür bekommen, ne? Das war euch auch.
Das Feedback war mal positiv, genau. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das sind so Coding-Livestreams, wo wir ein kleines Projekt nehmen, um daran auszuprobieren, wie dann bestimmte Dinge wohl implementiert werden könnten und umgesetzt werden. Und das funktioniert immer besser, wenn man ein konkretes Projekt hat, an dem man sich da abarbeiten kann. Und dann versuche ich da unterschiedliche Gäste mit dazu zu holen, um möglichst viele Perspektiven auch darauf zu bekommen. Und genau, da hat sie dann da mitgemacht.
Ja. Und das erste Live-Coding war ganz cool, weil dann sieht man halt live und in Farbe, wie man in so einen typischen Entwicklerfehler reinläuft. Ja, lass das schnell noch machen. Das wird ja nur noch eine Viertelstunde dauern.
Und glaube,
drei Stunden später, maximal, 3 Stunden später waren wir fertig damit.
Ich weiß das noch, ich bin nämlich auch da noch reingekommen, weil ich mich gewundert habe. Ich gehe auf YouTube, sehe das Ding und sage, darunter steht live. Und ich habe nur drauf geklickt, weil ich gedacht habe, das kann doch gar nicht stimmen. Die können doch jetzt nicht waren das 20 Uhr, 7:30 irgendwie um den Dreh. Da wart ihr echt lange noch am Programmieren. Habt ihr es denn am Ende gelöst?
Ja, wir haben es gelöst. Natürlich.
Sicher, wie immer, wie auch in der Realität, immer.
Genau. Ja.
Und wie immer beißen dich natürlich die Sachen, die du nicht erwartest. Ne? So Datumsgeschichten und ja.
Vor allem, wenn du wieder smart sein wolltest, weißt du? Nach Motto, ja, nee, das machen wir jetzt mit Java 8 Datetime und hast ihn nicht gesehen, ja? Und ignorierst halt, dass das Projekt, was älter ist, noch vor Java 8 seit Anfang hatte und dann, ja.
Ja.
Und dann fing das Trauertheater halt an. Aber wir haben es super hingekriegt. Also ich glaube, für alle war das lehrreich gewesen. Also ich hatte Spaß gehabt und Andreas sah auch spaßig aus, also deswegen.
Definitiv. Also,
ja. Also er hat mich ja nochmal eingeladen. Also.
So schlimm kann es nicht gewesen sein, ne? Genau.
Genau.
Wir haben danach nochmal gemacht.
Also von daher denke ich mal, alles gut.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, heute wird eine sehr, sehr agile Folge.
Oh.
Ja, auch 5 Euro ins Phrasenschwein von mir. Wir haben den Andreas heute eingeladen, weil wir heute so über viele Dinge sprechen wollen, die mit Agilität und Scrum zu tun haben, weil der Andreas ja da Experte ist. Genau, und deshalb wird es heute sehr viel um Agilität und Scrum gehen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen in den nächsten Stunden, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung,
was die Folge heute noch
ist. Was hast du vor? Ich habe gerade nur das Trello offen mit den ganzen Themen und dann bin ich mal gespannt. Also kommt immer anders, als man denkt. Ja, wollen wir denn schon mal in den ersten Themenblock reingehen?
Ja.
Ja, schieß los.
Ja, okay. Und zwar, haben wir Back to the Roots schon mal gemacht, Sandra?
Glaube ich schon. Warte mal.
In 5 Folgen und wir wissen es nicht.
Ich sehe schon, wir sind super vorbereitet.
Damals, in Folge 1 haben wir das gemacht.
Ja. Wir haben jedenfalls in Folge 0, ne, weil wir sind ja in Folge 4, also in der 5. Folge, aber ne, ja. Da haben wir auf jeden Fall die Kategorie angekündigt. und während die Sandra fleißig am Klicken ist. Also Back to the Roots, für alle, die die Folge nicht gehört haben, da geht es uns so ein bisschen drum, nochmal so grundlegende Dinge, die wir im Alltag machen oder glauben zu machen, nochmal so ein bisschen zu hinterfragen und darüber zu sprechen, warum wir das eigentlich machen oder was so ein bisschen die Grundlage von dem Ganzen ist. Und da wir ja mit dem Andreas einen Experten auf dem Thema haben und du dich auf jeden Fall sehr gut drin auskennst, wollten wir heute mal uns fragen, warum wir eigentlich agil arbeiten und warum wir dafür Methoden wie zum Beispiel Scrum oder Kanban einsetzen.
Mhm. So, und ich glaube, wir haben eine zweite Premiere heute.
Weil, so viele Premieren.
Weil ich heute nicht vorbereitet bin oder vorbereitet?
Nein. Also, sorry, so sollte das nicht rüberkommen. Sondern, dass wir auch Back to the Roots, auch heute Premiere, das erste Mal die Kategorie Back to the Roots machen.
Ja, mega.
Ja. Also, Andreas, zwei Premieren bekommst du heute.
Ja. Ich fühle mich geehrt, ja. Ich habe echt so ein Problem mit diesem Expertenlabel, ne, wenn andere über mich sagen. Ich finde das gar nicht so, dass ich das bin, aber vielleicht ist das so.
Ja, wir können dich einfach nur Profi nennen, ne?
Ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber...
Naja, also ich kenne die Definition von Profi. Du machst Sachen, für die du Geld bekommst.
Ach so, ja, okay, ja, dann passt das. Andere bezahlen mich dafür, dass ich das tue, von daher. Ja.
Erkennt man die Experten nicht sowieso ähnlich wie bei den Senioren, dass es diejenigen sind, die das gar nicht sagen, dass sie das können? Uns dann doch irgendwie können.
Boah, schwierig. Ja, es gibt natürlich diesen, wie heißt dieser Berg der Unwissenheit? Da gibt es auch so eine schöne Metapher. Aber kriege ich das nicht zusammen.
Vielleicht später, ja.
Ich weiß, was ich nicht weiß.
Ja, ja, genau.
Ne, und, so,
ja. Und ich erzähle die Geschichte hier eben nochmal, damit wir ins Thema so ein bisschen reinkommen, die ich euch im Vorgespräch erzählt habe. Und ich glaube, bei Herrn Mietz will's wissen, habe ich es auch schon mal erzählt. Ich habe mal in einem Projekt gearbeitet, vor viel, viel Zeit, bei einem anderen Arbeitgeber alles. Und da war dann unser Product Owner irgendwann, hat dann gesagt, diese ganze Agilität, die macht hier keinen Sinn. Ich erkläre euch jetzt einmal, was wir brauchen. Ne, setzen wir uns zusammen, dauert einen Tag, keine Ahnung. Und dann entwickelt ihr das und in einem Jahr schauen wir es uns an und dann ist es fertig. Und wenn ich da so heute drüber nachdenke, Andreas, das klappt doch, oder?
Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, würde ich vermuten, nein. Also fängt halt schon damit an, dass es schwierig ist, genau zu beschreiben, was man denn genau will. Ne? Da fängt halt das Problem schon an, dass es da keine Missverständnisse gibt. Das musste ich ja leider in meiner Arbeit als Product Owner auch immer feststellen, dass wenn ich dachte, boah, ich habe das sehr genau aufgeschrieben, was ich haben wollte und dann kommt was anderes dabei raus und ich sage, Moment, da habe ich doch genau anders geschrieben und dann stelle ich fest, Moment, nee, man kann diesen Satz auch anders lesen und verstehen, jetzt wo ich das sehe, wo andere das so sehen. Ne, dann. Und allein davon gibt es halt schon genug und naja, dazu kommt halt, dass sich dann ständig alles ändert, ne, von Anforderungen und Rahmenbedingungen und neue Ideen und was die Kunden wollen, was die Konkurrenz macht, was die Technik leistet und da ist ein Jahr einfach viel zu lang dafür.
Ich finde manchmal sogar zwei Wochen lang dafür.
Oder die noch nicht leistet.
Genau.
Ja, aber wenn sie gesagt hätte, ich erzähle euch, was ihr machen sollt und in den nächsten Monat sehen wir uns wieder, wäre das auch nicht mehr agil?
Also immerhin wäre es dann schon mal ein kürzerer Zeitraum, ne, wo man sagt, okay, für einen Monat ist schon mal deutlich besser als für ein Jahr, das zu sagen. Okay, vielleicht bleibt es für einen Monat die Dinge. Da würde ich sagen, da kommt dann schon langsam auf die Umstände und auf das Produkt an, was man da entwickelt, ob das klappen kann oder nicht. Vermutlich in der Regel auch noch nicht. Aber kürzer, desto besser. Natürlich ist irgendwo ist der Sweet Spot. Ne? Also sagen, okay, jetzt höre ich die nächste Stunde, was die Ziele sind. Dann sehen wir uns in der Stunde wieder. Da ist wahrscheinlich auch zu klein. Ne? Und irgendwo in der Mitte ist es dann so, dass es passt für alle.
Ja, das Witzige ist, wo ich mit Agilität und Scrum, also nicht im Sinne von Scrum ist gleich Agilität, aber Scrum war das erste Framework, was halt mit Agilität halt ich in Berührung kam. Da war es halt en vogue, halt 4-Wochen-Sprints zu machen. Mhm. Das war 2008 herum. Und das war das halt ganz normal, dass man 4-Wochen-Sprints gemacht hat. Und das so mit den Jahren hat man festgestellt, dass man doch vielleicht auch nur, dass es besser wäre, halt das zu kürzen. Also in den Teams, wo ich dann war, hat man gemerkt, okay, wir sind ständig die Sprints an umwerfen. Und ja, dann kam halt, ich weiß nicht, was habt ihr jetzt immer so für eine typische Sprintlänge?
Also ich habe auch schon ein schönes 4-Wochen-Sprintlängen-Projekt gehabt. Das war auch so um den gleichen Zeitraum, stelle ich gerade fest. Das war so, naja, 2008, 2009 rum. Und es ging jetzt nicht allzu lange. Es war, glaube ich, so 7-8 Monate in Summe. Also 7-8 Sprints dann. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber die Anforderungen haben sich halt auch kaum geändert über die Zeit. Das heißt, wir haben das so grob auf die Sprints aufgeteilt, was wir so an Themen hatten, haben das dann immer geplant, umgesetzt, allen gezeigt. Meistens war es ganz gut und zufrieden und dann haben wir halt den nächsten gemacht. Aber auch zwischendurch so dieses Feedback zu bekommen und zu sehen, okay, man ist da noch auf der richtigen, auf dem richtigen Pfad, das war halt trotzdem gut, ne? Das halt in Anführungszeichen kleineren Iterationen zu machen, auch wenn es halt ein Monat war. Mittlerweile würde ich aber per Default, ich glaube, da hat sich so mittlerweile 2 Wochen im Scrum-Kontext eingebürgert als Iterationslänge.
Jetzt stelle ich mich mal ein bisschen blöd, ja.
Ja.
Das heißt also, Agilität mache ich deshalb, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was in 3 Wochen ist, bös gesagt, oder in 4 Wochen oder in x Wochen, ne? Und ich muss regelmäßig quasi meine Ziele hinterfragen. Ist das jetzt so gerade so ein bisschen Essenz, die du gerade so aus dem, was wir jetzt gerade gesagt haben?
Eigentlich schon, genau. Ne? Du sagst halt nicht, ich mache einen Plan und plane im Kleinen schon alle konkreten Schritte, am besten noch mit einem Gantt-Chart und Abhängigkeiten untereinander, unter den ganzen Schritten, sondern sagst, okay, ich habe ein Ziel, was ich erreichen möchte und ich denke mal, diese nächsten Schritte, die ich mir jetzt ausdenke, die bringen uns diesem Ziel näher und wenn das so ist, dann gucken wir mal bei der nächsten Zeitscheibe, was denn die nächsten Schritte sein sollten, die wir zu dem Ziel gehen und überprüfen auch mal, ob das Ziel noch das Richtige ist. Und ich denke, das ist eine ganz andere Herangehensweise, die einfach der Komplexität der heutigen Produktentwicklung Rechnung trägt, dass du so viele Unbekannte und unbekannte Abhängigkeiten hast, dass du kaum anders agieren kannst, als eben ständig dich umzusehen, zu gucken, okay, was ist denn jetzt der sinnvollste Schritt, den wir jetzt gerade tun können.
Und wie ist da deine Erfahrung? Also wenn du jetzt sagst, ich überprüfe meine Schritte, ich habe schon ganz viele Projekte gemacht, da wurde das eigentlich nicht gemacht. Also da wurde einfach gesagt, okay, ich habe hier einen Berg Arbeit, der muss dann und dann fertig sein. Den teilen wir jetzt auf, dafür machen wir ein Planning, dass die Leute nur das in den nächsten 2 Wochen machen, was sie sich da irgendwie vornehmen. Und danach machen wir halt den nächsten Block Themen. Dieser Überprüfungsschritt, kann das sein, dass der in der Praxis ein bisschen vernachlässigt wird?
Ja.
Das ist so eine schöne Frage.
Ja. Aber da haben wir dann vielleicht auch ein bisschen Foreshadowing, ne, was im neuen Scrum Guide, was dem vielleicht ein bisschen versucht entgegenzuwirken, dass das vernachlässigt wird.
Also ich war mal beim Projekt, wo wir auch irgendwann festgestellt haben, dass dann, also wo wir die Sprintlängen immer kleiner gemacht haben und dann irgendwann festgestellt haben, also der Kunde weiß einfach nicht, was er will. Und dass wir dann halt einen Mix aus Scrum und Kanban gemacht haben, wo wir dann gesagt haben, okay, die Reihenfolge der nächsten Stories kann so lange geändert werden, bis solange sie nicht im Progress sind.
Mhm. Und das ist dann Scrumban, oder?
Ja, ich glaube, früher, also ja, das, ja, vielleicht so Scrumban, weil stimmt, das, damals gab es diesen Namen nicht. Aber wir haben halt geguckt, welche Meetings halt aus dem Scrum halt für uns wichtig sind. Und wir haben halt dann, also die Refinements, wenn halt neue Anforderungen kamen, dann haben wir halt die refined und dann halt in den Backlog gestellt und dann wurde halt so mein Backlog halt so geschoben, solange halt die Anforderungen, solange es nicht in Progress ist, kann die Reihenfolge halt geändert werden. Und da sind wir auch ganz gut gefahren. Und im Endeffekt.
Ja, ich würde es einfach sagen, wir hatten jetzt gerade einen kurzen Cut. Weil wahrscheinlich bei mir, ich nehme ja bei mir auf dem Rechner auf, gerade die Aufnahme ist und da ist ein bisschen was verloren gegangen. Wir haben
das ist aber nicht schlimm, ich bin nebenbei auch also zumindest einen Rekordsbutton habe ich auch geklickt. Das heißt, das kriegen wir irgendwie hin.
Okay.
Ach so, hätte ich meinen auch klicken sollen, oder?
Nee, musst du nicht. Nee,
passt schon.
Aber ich habe Sandra auch nicht mehr gehört. Das war erst gestottert und dann war es ganz weg. Ich weiß jetzt nicht, An welcher Leitung
ist es? Dann lag es wahrscheinlich an meiner Leitung, wenn ihr beide...
Also ich hatte gerade auch kein Internet. Also ich habe gerade kurz auch gesehen, dass bei mir Up- und Downstream auf Null runter ist. Und
okay.
Da ich euch angerufen habe, lag es wahrscheinlich an mir.
Okay.
Gut, wie kommen wir wieder ins Thema rein? Wir haben gerade, Sandra, du hast gerade kurz einen Ausflug zu Scrumban gemacht.
Genau. Also da war der Hintergrund halt, der Kunde hat halt immer wieder im Sprint die Anforderungen halt umgeschmissen. Und da war erstmal die erste Maßnahme gewesen, die Sprintlängen immer kleiner zu machen. Und dann hat man festgestellt, okay, das passt halt nicht. Und dann ist man halt hingegangen und hat gesagt, okay, dann lass doch eine neue Regel aufbauen, also aus der Idee aus dem Kanban. Halt die Reihenfolge der nächsten Stories kann sich jederzeit ändern, solange halt die Story halt nicht in Progress ist. Und dann aber andere Meetings, die für uns halt sinnvoll waren, haben wir dann aus dem Scrum halt dann übernommen.
Ja, kann man ja so machen.
Ja, also das ist ja...
Wenn es nicht nur so die Maßnahme ist zu, boah, wir sind so chaotisch und wollen es irgendwie nicht besser hinkriegen, also biegen wir uns jetzt unser Vorgehen so zurecht, dass es irgendwie trotzdem darauf passt, auf unsere Ungeplantheit.
Ja,
aber also, generell spricht ja nichts dagegen, ja, das so zu machen. Ja.
Also wir hatten ja wirklich einen Kunden von außerhalb gehabt, ne? Und der rief halt jeden Tag halt den PO an und dann gesagt, ja, wir haben uns aber doch noch mal anders überlegt. Und das auch sowas aus dem E-Commerce war, wo halt mit Kampagnen gefangen worden ist. Also ich hatte jetzt da keinen Schmerz damit gehabt.
Ja, dann passt das doch.
Aber es passt zu etwas, was ich schon öfters beobachtet habe, dass man in einem Team agil arbeitet, weil das verkauft sich ganz gut, wenn man da auf der Jobbeschreibung sagt, wir sind übrigens ein agiles Team. Aber die ganze Firma drumherum oder das Management sind nicht agil und das Team muss es dann ausbaden. Ne? Und dann merkt man auf einmal, dass diese 2 Wochen nicht planbar sind, weil... dass die komplette restliche Firma, sage ich mal, nicht darauf aligned ist, wie da entwickelt wird. Und dann ist es ja schon wieder eher ein Problem, oder Andreas?
Ja, zumindest ist der Nutzen davon begrenzt. Ne? Wenn du sagst, okay, am besten Fall in der IT ist man halt irgendwie agil, aber trotzdem rundherum, angefangen von der Budgetierung und Beantragung von Projekten, wo du am besten noch einen Plan aufstellen musst, welches Feature genau bis wann fertig sein muss und ausgeliefert wird dann auch nur ganz am Ende, dann ist halt der Nutzen, den du aus dem ziehen kannst, irgendwo auch begrenzt. Ja. Und dann ist halt schade, dass dann auch die Möglichkeiten sich dadurch bieten, ne, dass du eben auch schneller Wert liefern kannst, früher Feedback einbauen kannst und erhalten kannst, dass wenn das alles ungenutzt ist, dann klar, hat man halt dann nicht so viel von. Ja. Und dann nichtsdestotrotz würde ich trotzdem nicht sagen, es ist dann alles für die Katz, ne, weil du ja trotzdem auch diese ganze technische Komplexität halt einfacher damit rausbekommen kannst, indem du kleinere Schritte gehst, indem du die technischen Risiken auch nach und nach angehst und deine Architektur einfach und flexibel hältst. Das hilft ja trotzdem, trotz allem auch.
Also ich hatte auch persönlich schon mit Kanban auch positive Erfahrungen dann gemacht, ne? Weil auch da die Regel war, okay, da ist eine gewisse Flexibilität gegeben, bis das Thema in Entwicklung geht.
Ich habe jetzt auch ganz allgemein von Agilität geredet, ja, genau, gar nicht.
Ja, ich glaube auch mit dem, zumindest, ich habe das jetzt am Anfangszeit auch irgendwie verstanden, dass solche Frameworks wie Kanban und Scrum eigentlich erstmal so ein Hilfswerk sein sollte, um halt überhaupt in diese Agilität reinzukommen. Und dann, wenn du halt das Mindset halt, halt adaptiert hast, dann kannst du deine eigenen Regeln halt bauen. Das ist so nach diesem Prinzip halt von aus dem japanischen Kampfsport, dieses Shuhari, ne? Das lernst du bestimmte feste Arbeitsläufe, bis du die verinnerlicht hast und die dann entsprechend anfängst halt dann zu anders zu interpretieren. Aber Hauptsache, du hast das Mindset halt verinnerlicht.
Das Problem ist vielleicht nur, dass es dann genug Leute gibt, die passen das quasi schon vor dem ersten Sprint an.
Ja, gut, das ist ja klar. Das ist das
Problem. Im besten Fall haben sie den Scrum-Guide gelesen und sagen, okay, aber das müssen wir anders machen bei uns, das geht so nicht. Dann.
Genau.
Im schlimmsten Fall haben sie nur irgendwas gehört von Scrum und dann sagen, ja, das geht so nicht.
Wikipedia-Artikel.
Das geht bei uns nicht, das geht bei uns nicht.
Ja. Ja, gut. Auch gar nicht mal mit bösen Absichten, ne? Die denken dann, ja, das kann bei uns nicht gehen, müssen wir so und so machen. Dann. Ja. Fehlt halt jemand, der irgendwie dann oder die sagen kann, ja, geht halt doch, ne? Können wir mal so probieren.
ihr seid ja auch beide bei vielen Kunden unterwegs. Ist euer Eindruck, dass Kunden Scrum machen, um agil zu sein, oder Scrum machen, um Scrum zu machen?
Ich glaube, das ist erst Erstere. Also ich höre immer die Argumentation, wir sind doch agil, weil wir Scrum machen. Und also es ist immer noch so, dass man immer Agilität gleich mit Scrum halt.
Nee, ich meinte, wollen diese Firmen wirklich, also macht jemand Scrum, um wirklich agil zu werden? Also hat das verstanden und möchte agil arbeiten? Oder ist es eher so, ja, ich möchte es auf dem Zettel stehen haben, dass ich es mache, oder ich möchte sagen können, dass ich es mache, oder es machen ja alle, also muss ich es jetzt auch machen?
Also das teils. Hm. Es gibt solche und solche. Das ist meine Erfahrung.
Ja, also da würde ich jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, und ich habe schon das Gefühl, dass es in letzter Zeit so wird, ohne das jetzt irgendwie genau beziffern zu können, dass das Verständnis, was denn Agilität mit sich bringt, sich verbessert. Dass es eben nicht nur ist, okay, wir haben jetzt andere lustige Rollenbezeichnungen und ab und zu kickern wir zusammen.
Hm. Also das ist auch mein Eindruck. Also es gibt auf jeden Fall auch bei immer mehr Firmen Leute, die wissen, wie es geht, und es hilft natürlich ungemein, wenn man sowas etablieren möchte, wenn man Leute hat, die das schon mal richtig gelebt haben und nicht nur den Scrum Guide gelesen haben, oder selbst wenn sie nur eine Schulung gemacht haben, heißt das ja heute auch nicht unbedingt, dass man verstanden hat, was man tut.
Ja, also was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ist, jeder versteht unter Agilität auch wie was anderes, weil jeder halt auch einen anderen Hintergrund und das auch anders gelernt hat. Also da kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das die eine wahre Agilität gibt, ne? Das ist halt, also für die einen ist es halt, die setzen halt Agilität gleich mit, wir machen jetzt Scrum, dann sind wir halt agil, ne? Andere sagen, ja, wir müssen einfach irgendwie agil und neue Rollen halt definieren, damit wir halt auf dem Arbeitsmarkt halt attraktiv aussehen. Und da gibt es halt die anderen, die sagen halt, okay, wir möchten wirklich ein anderes Mindset etablieren. Oder vielleicht auch halt andere Unternehmenskulturen, dann gehen sie halt über die Agilität halt darüber. Aber das ist jetzt so aus Sicht eines Beraters, der halt eher Technik macht, ne? Ich bin ja auch jetzt kein agiler Coach oder so.
Ja, ich meine, die Frage, was ist Agilität? Ich meine, da gibt es halt auch wenig Konkretes zu. Ne? Es gibt das Agile Manifest mit den 4 Wertepaaren und dann einen Dutzend Prinzipien mit dabei. Und selbst die, denke ich mal, sind so schwammig oder interpretierungsfähig, dass du, wenn du möchtest, dir auch für dich zurechtlegen kannst, dass du alles Mögliche da rein interpretieren kannst.
Deswegen zum Beispiel die Software Craftsmanship Prinzipien, die ich ja gerne verfolge, die baut ja darauf auf, weil die gesagt haben, dieses agile Manifest, das ist uns zu schwammig und zu wenig Technik, ja. Mhm. Und du kannst halt auch Agilität, also nach diesem agilen Manifest halt arbeiten und trotzdem halt minderwertige Software von der Qualität her halt ausliefern. Und darauf basiert halt das Software Craftsmanship Manifesto, der sagt, ja, das Agile Manifest ist halt ist ein guter Anfang, aber das geht uns nicht weit genug.
Agil heißt ja jetzt auch nicht, dass die Software danach gut ist.
Ja, genau, aber das denken ja immer nach Motto, ja, wir machen doch jetzt agil, dann müsste ja auch die Qualität halt besser sein, ja.
Also und schneller, also da wieder. Auch, ja. Ja.
Aber auch da möchte ich auch nicht alle jetzt über denselben Kampf scheren. Da gibt es halt, es gibt immer noch unterschiedliche Erwartungshaltungen, wenn man halt an dem Begriff Agilität.
Ja. Andreas, was ist denn für dich Agilität? Gemeine Frage,
jetzt, ich weiß. Es ist echt tatsächlich schwer, das so auf so einen Satz runterzubrechen oder auch auf mehrere Sätze. Leider ist das so dieses agile Mindset, was halt oft zitiert wird, ohne das genau benennen zu können. Ne? Dass man eben versucht, Dinge erstmal einfach zu machen und sich dessen bewusst ist, dass sich Dinge ändern werden, während man daran arbeitet, und gar nicht so die Erwartungshaltung hat, dass man vorher schon alles weiß darüber, wie man es machen möchte. Vielleicht ist das so der erste Ansatz, ne? Und dass man, dass gute Lösungen oft im Team entstehen und nicht von einer Person, die sich vorne hinstellt und sagt, so, ich weiß alles besser als ihr und wie ich sage, machen wir das jetzt, egal ob es jetzt auf einer Produktanforderungsebene ist oder auf einer Teamzusammenarbeitsebene oder auf einer Architekturebene. Ich glaube, da, wenn da viele Perspektiven und viele Erfahrungen zusammenkommen, wird das meistens besser, als wenn es halt eine Person vorgibt.
Und ich glaube, für mich heißt es vor allem, ja.
Ja, ich wollte sagen, wenn man das so zusammennimmt, ich glaube, dann spiegelt das schon ein ganz, ganzes Stück dessen wider, was für mich Agilität ist. Ja.
Ich sage für mich selber immer, und das ist natürlich, also ich stimme dir vollkommen zu, man kann das gar nicht so, so wunderbar fassen. Es ist für mich irgendwie so diese Akzeptanz, dass das, was ich jetzt mache, nicht perfekt ist. Und dass ich auch gar nicht erst versuche, es perfekt zu machen. Ne? Das heißt nicht, dass ich nicht ordentlichen Code abliefere oder das ordentlich teste oder da eine gewisse Qualität dran stelle, weil ich das einfach, dass Qualitätsansprüche sind, die ich an meine Arbeit stelle und was vielleicht auch aus dieser Software-Crafting-Craftsmanship-Ecke kommt. Aber diese Akzeptanz, nee, ich baue jetzt nicht den abstrakte Mega-Klasse, die alles schon mal lösen kann, weil ich soll zwar eigentlich jetzt gerade nur eine Liste von Personen rausgeben, aber ich bereite schon mal vor, dass da auch in der AWS asynchron, genau, wer weiß, was im Hintergrund passieren kann. Ne?
Ja. Ja, genau. Den Wissensstand, den man aktuell hat, halt so gut wie möglich qualitativ hochwertig halt umzusetzen.
Ja, und auch akzeptieren, auch, dass ein paar Sachen vielleicht noch dazukommen und dass ich es vielleicht noch mal dran muss, weil ich weiß ja manchmal, dass ich vielleicht irgendwann was noch machen muss.
Genau, aber dazu gehört aus meiner Sicht auch nicht versuchen, etwas auf Halde zu programmieren.
Ja, genau.
Also
nochmal durch. Genau, und Änderungen sind nicht schlimm. Ne?
Genau, ja. Genau, Änderungen sind
nicht schlimm. Ich finde ja, das ist ja eigentlich diese schöne Erkenntnis da dran. Wenn ich merke, ich bin jetzt wieder dran, dann hat das ja auch irgendwie mit Progress zu tun. Ich habe was gelernt. Ne? Und wenn ich aber vorher die Sachen einfach gemacht habe, habe ich vielleicht schneller einen einfachen Prototyp, ein einfaches Stück Software, mit der ich schon mal gucken kann, wie das halt gegen meine Anforderungen geht.
Und ja, und, auch, wie die Anforderung auch, angenommen wird. Ne? Wenn man feststellt, dieses Feature wird ja gar nicht benutzt, ja, oder die Funktionalität, dann habe ich auch nicht so viel Zeit damit verbracht. Ne?
Vielleicht muss man, um agil zu sein, auch gerne Code löschen.
Ja. Ja, und ich finde, das geht übrigens umso einfacher, wenn man nicht alleine an dem Code gearbeitet hat. Ja, also wenn ich selbst nur für mich Code schreibe, dann hänge ich da halt mehr dran, als wenn der im Pair oder im Team entstanden ist. Dann, ja gut, dann ist halt Code, der uns allen gehört. Modeln wir halt um und löschen ist nicht so schlimm. Aber wenn ich mir den ganz alleine ausgedacht habe, dann bin ich ganz traurig, wenn der doch nicht so toll ist.
Und das ist doch noch viel stärker, also kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, wenn man da, wer weiß, wie viel Energie reingesteckt hat und du hast da noch dran getüftelt und gemacht und das ist jetzt echt gut, also echt toller Code geworden, ne? Mhm. Und dann merkst du 2 Wochen später, oh, ja, blöd.
Oh, ja. Mensch, die trefft echt gerade echt ein trauriges Thema gerade bei mir.
Oh nein, musstest du Code löschen?
Nein, das nicht. Ich habe kein Problem, Code zu löschen, aber wir haben gerade im Team halt eine Komponente gebaut, die wir jetzt an ein anderes Team halt übergeben mussten. Und ich habe mich selber ertappt dabei, weil ich ja dann erfahren habe, was das andere Team aus dieser Komponente gemacht haben. Und ich war so traurig.
Wir können die nur, unsere schöne Komponente.
Ja, genau. Und dann hat man mir noch erzählt, dass das da die was sie damit vorhaben und wo ich mir gedacht habe, nein, das hatten wir doch anders gedacht.
Ja, wir hatten mal, ich hatte mal einen Kunden, da ging es dann um die Richtung, dass wir, und ich glaube bis heute, dass es gut war, wir haben sehr viel Code gelöscht. Also das war das einzige Projekt, wo ich mehr Code gelöscht habe, und zwar, ich spreche von 5-stelligen Zeilen, als ich geschrieben habe in der Zeit. Und dann kam irgendwann die Aussage, aber der schöne Code, den haben wir doch bezahlt, warum löscht ihr den denn? Und ab dem Moment haben wir nicht mehr von Löschen gesprochen, sondern von Archivieren. Weil wir haben ja Git dahinter verwendet. Ja, und dann war das auch okay. Ja. Und so geht es auch zu eurer Komponente. Ne? Der alte, schöne Stand ist ja archiviert. Der ist ja eigentlich unsterblich in einem Repository.
Sehr schön.
Ja, und deshalb existiert der ja weiter.
Sehr gut.
Ja, gut. Also warum ich jetzt so ein bisschen Herzeleid hatte, war auch, das war halt eine Komponente, die wir wirklich auch Greenfield machen konnten, ne? Und da haben wir uns da echt Mühe gegeben, so Test-Driven Development, also so so wie es halt dies gehört, ne? Und ja. Und ich habe auch gesagt, ich irgendwann auch gesagt, Leute, erzählt mir nicht, was das andere Team daraus macht. Das macht mein Nervenkostüm nicht mit.
Ach ja.
So.
Ja, aber so viel zum Thema. Ja, vielleicht bin ich da nicht agil genug.
Vielleicht sollten wir auch eine kurze Schweigeminute noch für die Komponente.
Für die Komponente.
Ja, gut. Ja, oder Okay. Wir nehmen mal das als Überleitung zum nächsten Thema.
Das nächste Thema, jetzt muss ich hier noch mal eine Sekunde, dann muss ich hier den Browser.
Ich kann es auch gerne selber machen.
Ja, genau. Oh, das passt ja. Sehr gut.
Ja. So, damit wir über die schmerzhaften Dinge nicht so reden müssen. Ja, wir haben Januar, das heißt, wir hatten Weihnachten gehabt und normalerweise ist Weihnachten die Hochsaison der Family IT Support. Und ja, erstmal die Frage an die Runde, was war so Highlight an weihnachtlicher Family IT Support bei euch?
Andreas?
Bei uns war zu Hause das Internet weg. Also Familien-IT-Support bezieht sich tatsächlich so auf das eigene Zuhause. Und manchmal frage ich mich da auch, Alter, wenn ich schon manchmal so struggle, wie machen das Haushalte, wo kein bezahlter IT-Berater drin ist? Ja. Genau, also Internet war weg. Und jetzt geht's wieder, ohne dass ich genau wüsste, woran es lag. Das Magic. Ist auch mal so eins der... Ja, das war dann, wir haben Internet über Vodafone und da dran hängt aber ein WLAN-Access-Point von Unify und irgendwas mit dem DHCP-DNS-Geraffel, keine Ahnung was. Auf jeden Fall, als ich so nach und nach die Geräte wieder dem WLAN hinzugefügt habe, ging es dann und jetzt läuft auch alles und jetzt, keine Ahnung. Whatever. Ja, genau.
Also bei mir war gar nichts. Achso, Entschuldigung. Also.
Normalerweise bei solchen Magic-Reparaturereignissen, dann fragen dich auch noch immer, ja, und was hast du jetzt gemacht? Was ist der Grund? Ja. Und dann sagst du, keine Ahnung. Ja, wie keine Ahnung? Ich bin einfach froh, dass es läuft. Ja, und bei dir, Daniel?
Also, ich wollte gerade eben noch sagen, es war eigentlich gar nichts. So an Updates oder sowas, weil ich habe meine Eltern so instruiert, dass sie die ganzen Updates selber eingespielt bekommen. Mir fällt aber ein, ich musste so ein fieses Steuerprogramm aktualisieren auf dem Windows-Rechner, wo ich nicht ganz so firm war. Das war dann doch mal ein bisschen witziger. Das andere war, ich mache hier für meinen Vater, der hat ein kleines Gewerbe und da habe ich ihm quasi so für seine Buchhaltung und so ein bisschen Software geschrieben. Und da war jetzt der Jahreswechsel das Spannende, weil wieder die Mehrwertsteuer sich angepasst hat. Ne? Weil da habe ich dann vor ein paar Monaten die If-Bedingungen reingeschrieben, damit ich zwischendurch 16% habe und dann musste jetzt, sag mal, bei der ersten Rechnung 2021 habe ich erstmal geguckt, ob alles noch richtig funktioniert. Hat's aber das war dann so ein bisschen IT-Support, aber eigentlich ganz harmlos. Und bei dir, Sandra?
Ja, Weihnachten war eigentlich total geschmeidig, war gar nichts, wirklich nichts. Also, aber nach Weihnachten. Dann rief mein lieber Herr Papa an und ob ich nicht vorbeikommen könnte. Das Auto braucht ein Update. Und ich so, wie, das Auto braucht ein Update? Bin ich jetzt die neue Werkstatt? Und hat er mir erzählt, ja, da hat sich ein Auto eingesetzt und dann ist ein Navi halt angegangen und der hat gemeckert, dass ein Update raus. Und dann, letztes Mal hast du mir erzählt, dass das alles im Auto mit den ganzen Multimedia-Systemen, das wäre so wie ein PC. Also, doch dein Bereich. Hab ich mal gedacht.
Wie groß war denn das Update?
Es war halt, du musstest, also es war halt schon was gedauert. Du musst erstmal die SD-Karte halt raus mit den, der hat nach einem neuen Karten-Update halt und
ja,
das war halt nervig, weil jedes Mal, wenn das Auto dann auch gemacht hat, dann halt das Update halt nachgefragt hat. Das heißt, die SD-Karte raus und dann konntest du nicht irgendeine SD-Karte nehmen, sondern auch von diesen speziellen Autohersteller. Was ich auch eine Schweinerei finde, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, dann musst du halt die Karten halt runterladen, auf die SD-Karte draufspielen und dann halt wieder reinladen. Und das Geile war, was passiert? Ich gehe rein, also will das Update reinspielen dann im Navigationsgerät und erstmal ging gar nichts im Auto. Und dann ist einfach da so.
Oh weh.
Ja, dann hast du mir
das Auto kaputt gemacht.
Genau. Und dann ich so. Weißt du was, Papa? Wir fahren erstmal eine Runde um den Block.
Ja, erstmal neu starten.
Erstmal neu starten. Ja. Naja, und dann halt 10 Minuten um den Block fahren, hat sich dann das Navi wieder aufgelegt, hat das Update eingespielt und fertig.
Also. Aber jetzt, wo du das sagst, das hatte ich auch mal im Auto tatsächlich, dass es so währenddessen gesagt hat, oh, es ist ein neues Update verfügbar. Und dann habe ich da gedacht, ja klar, ich habe ja die SIM-Karte hier drin, lad mal runter. Und dann hat er gesagt, okay, ich lade jetzt dann das 8 GB Update von Navigationskarten runter. Ich so, nein, abbrechen, doch nicht. Das mache ich dann zu Hause, habe ich dann natürlich nie gemacht, aber ja, das hat mich gerade daran erinnert.
Naja, diese SIM-Kartenfunktion habe ich da nicht. Zum Glück habe ich damals, wo Papa das Auto bestellt hat, nochmal über die Liste durchgegangen. Da habe ich online halt in dieser Liste gestrichen, weil ich schon die Befürchtung hatte, dass ich das dann warten darf. Aber der hat wohl irgendwie einen Zeitschalter halt eingebaut, dass er dann halt sagt, jetzt sind irgendwie 12 Monate vergangen und jetzt brauche ich wohl, es könnte sein, dass man
abbaut. Ah, okay.
Ja, und das Nervige ist, das kann man nicht abschalten, sondern das kommt halt bei jedem Start. Und dann kann mein Papa doch irgendwie verstehen, dass er dann sagt, dass er diese nervige Meldung dann weghaben kann, haben will. So. Naja, auf jeden Fall. Und dann ist halt so ein Tweet von mir entstanden, dass vor 20 Jahren Family IT Support auch irgendwie einfacher war. Ja, aber das war so mein Erlebnis Family IT Support. Also, ITler, wenn eure Eltern sich ein neues Auto bestellen, achtet mal ganz genau drauf, was sie sich da bestellen. Das könnte nämlich ein neuer Family IT Support werden.
Ja, eine kurze Anekdote habe ich auch noch, fällt mir gerade ein, wenn wir noch so viel Zeit haben. Gerne. Auch gar nicht Familie, sondern von einer Vereinswebseite, die ich betreue, ist ein gehostetes WordPress auf einer IONOS, also 1&1 Server. Und da im WordPress war so eine Fehlermeldung, Zustand der Seite, die MySQL-Datenbank-Version wäre veraltet. Und ich erinnerte mich, dass ich das schon mal gesehen hatte und dann irgendwie abgetan hatte. Und dachte, ja komm, jetzt nimmst du mal die Zeit und guckst mal. Erstens stellt sich raus, dass das kein automatisches Upgrade ist bei IONOS. Das heißt, du musst halt selbst ein Datenbank-Backup machen, eine neue MySQL-Instanz aufsetzen, das Datenbank-Backup wieder einspielen. Und dann kam so der Moment, wo ich dachte, okay, wie sage ich WordPress denn nochmal, zu welcher Datenbank es sich connectet? Und dann gibt es da so eine PHP-Konfigurationsdatei und es hat sich ganz merkwürdig angefühlt, das einfach nur zu speichern und okay, ich muss jetzt keinen Prozess neu starten, ich muss nichts neu deployen, ich habe einfach nur diese PHP-Datei. Ja genau, bei jeder Webanfrage wird das alles gepasst und neu, total strange, das war so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also, ja, PHP.
Das ist ganz, also genau das passiert.
Da haben die 90er wieder angerufen, ne?
Ja, ehrlich. Ja. Aber andererseits funktioniert es ja auch, ne? Von daher,
ja. Ja. Ja, nee, um Gottes Willen, warum nicht? Aber das war jetzt kein Familie-IT-Support, aber das ist mir jetzt im Projekt halt aufgefallen. Da hatten wir auch irgendwie fancy Namen, richtige Namen, damit wir genau wissen, wie Umgebungen heißen. Und dann starten wir im Pulsar und der will halt unsere Umgebungsnamen nicht, weil die Zeichenlänge zu lang ist. Und mein erster Aufruf war im Call, haben die 80er angerufen und wollen ihre Zeichenlänge wieder zurückhaben, oder was? Also da war ich überrascht, dass 2021 ich eben immer noch mit Zeichenlängen hier zu kämpfen habe. Ja.
Seriously.
Ja, da haben wir jetzt schon über 2021 gesprochen und auch über ein bisschen über 2020. Und jetzt mache ich eigentlich die Anmoderation von dem nächsten Thema, was die Sandra eigentlich schon zweimal uns so schön vorgestellt hat. Also dem Andreas einmal und einmal mir. Sandra, willst du das erzählen nochmal oder soll ich das erzählen?
Mach du das mal. Du.
Also die Sandra.
Also wenn du möchtest.
Die Sandra hat sich viele Podcasts angehört zwischen den Jahren. Und da ist ihr aufgefallen, dass in den ganzen Jahresrückblicken das doch eher überraschenderweise ein negativer Rückblick oder ein negativer Beigeschmack gewesen ist auf das letzte Jahr, auf 2020. Und dann haben wir uns gedacht, wir drei setzen uns mal zusammen und gucken einfach mal nur darauf, was gut war. Also das böse C-Wort wird nicht erwähnt. Ja,
und wenn schon, dann geht es 5 Euro in den Phrasenschwein.
Genau, 5 Euro ins Phrasenschwein, wenn man das böse C-Wort sagt. Da bin ich gespannt, wie manche Geschichten dann erzählt werden. Ne? Also wer mag denn anfangen?
Schweigen.
Sandra, du hast uns das Thema eingebrockt.
Okay, gut, ja.
Ich hätte jetzt auch gedacht, Sandra fängt an. Ja,
ja, okay. Ladies first, ne?
Ja.
Ja, also ich habe auch
eine gedacht, Sekunde. Ja? Da wir das C-Wort nicht näher spezifiziert haben, darf es natürlich überhaupt kein C-Wort benutzen.
Okay, können wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ja.
Okay, dann habe ich schon Fail, weil ich ein C-Wort auf jeden Fall habe.
Du meinst den Song von Queen? We are the, wie ging das nochmal?
Ja, genau, genau.
Wir sind die Pilze.
Genau.
Ja, genau. Also, das ist ein bisschen was Tabu-mäßiges jetzt. Mhm.
Ja, mal schauen, was ihr kriegt.
Ja, es ist super, super. Also, ja genau, ich habe über mein 2020-Jahr aber nachgedacht und ich fand, dadurch bestimmte Beschränkungen halt reinkamen, sich auch tolle Gelegenheiten halt sich auch ergeben haben. Wie zum Beispiel, dass ich mit deinem Podcast hier angefangen habe, das fand ich super. Ich glaube, sonst, wenn ich meine Jahre ansehe, das wäre wahrscheinlich so ausgegangen wie, ja Daniel, geile Idee, lass das irgendwann mal machen, wenn ich mal Zeit habe. Und da war halt viele Aktivitäten halt unterm Tisch gefallen sind oder nicht stattfinden konnten, war das halt wunderbar, den Podcast halt zu starten. Und ich denke mal, weil das so viel Spaß macht, das wird auch, das wird auch länger halt dann durchführen. Dann hatte ich urlaubstechnisch haben sich da Gelegenheiten halt ergeben, halt längere Zeit segeln zu gehen, weil das halt
schön.
Halt, ja, wie? Das ist halt sehr,
Ja, wieso hast du, wieso konntest du das?
Also, das ist kompatibel halt, wenn du mit wenigen Menschen Kontakt haben möchtest,
ja.
Dann ist halt Segeln halt eine wunderbare Betätigung, weil du dann halt irgendwie auf dem Meer bist und halt, da bist du zwar auf einem engen Raum, aber wenn du das als deine neue Familie, die Crew, die Mannschaft halt, halt deklarierst, dann passt das ja.
Und in welchem Revier wart ihr denn unterwegs?
Aber wir waren in mehreren Revieren unterwegs. Einmal sind wir Richtung Helgoland, Nordsee halt. Gesegelt. Helgoland haben wir nie erreicht. Wir mussten wegen Wetterumschwung und Seekrankheit vorher abdrehen Richtung Borkum. Und da wollten wir eigentlich Borkum nochmal neue Kräfte und dann nochmal weiter, aber dann hatten wir nochmal einen Krankheitsfall auf dem Boot gehabt und dann haben wir gesagt, okay, dann passt das nicht. Und dann war das Zeitfenster auch zu und dann mussten wir halt zurück. Dann war ich dann nochmal auf dem Frauenturn auf dem Eiselmeer gewesen eine Woche, auch cool. Und dann bin ich mit dem Axel für 4,5 Wochen sind wir dann die Ostsee Richtung Norwegen.
Oha.
Und das war mega. Also mal 4 Wochen
das
wirklich auf dem
ich.
Schiff.
Ja.
Das war schon echt mega.
Und auf dem Weg nach Norwegen auch in der Hauptstadt Dänemarks halt gemacht?
Nein, das haben wir extra.
Wie hieß die nochmal?
Also die Stadt mit K, ne?
Ja.
Nach der deutschen Schreibweise.
Clever, Andreas, echt gut, ja.
Und nee, da waren wir nicht, das haben wir extra man wurde auch gebeten, sie nicht anzufahren. Und, und sonst, dass die Dänen halt sehr cool Land waren, was das anging, haben wir dann auch geguckt, dass wir halt Häfen halt anfahren, die halt dann auch nicht super laufen sind. Und das war auch das war auch Ende der Sommerferien. Das heißt, eine Woche, wo dann in den Revieren Richtung, also in der Nähe von Deutschland, waren halt ein bisschen voller, aber desto nördlicher du kamst, desto weniger Leute gab es halt dann.
Ja.
Ja, also von daher.
Ach, schön.
Da, also das war, ich hatte echt dann halt von der ganzen Sache halt eine, so 4,5 Wochen Pause gehabt. Von
das
der
ist cool.
Sache, die wir nicht nennen dürfen.
Von der Arbeitssache, ja. Vom Arbeitsleben.
Von der Arbeitssache, ja, genau. Ja. Ja, und was auch noch so ein Highlight war, wo ich zum Java-Pilz ernannt worden bin.
Ja, Mann.
Sicher, dass das nicht aberkannt werden kann? Also.
Ich lach gerade Tränen.
Ich bin auch schon fast am freuen.
Ach ja.
Der Java.
Also, Andreas, geile Idee.
Ach ja.
Also, das war für mich zumindest auch so ein Highlight gewesen. Also, von daher...
Wie wird man das eigentlich? Melden die sich dann so aus dem Nichts und sagen, guck mal hier, wir würden dich gern ernennen? Oder muss man sich da bewerben? Oder
irgendwas? Also ich habe mich da gar nicht beworben. Und zwar läuft das wohl so ab, dass einer der bestehenden Java-Pilze... Also Daniel, wir dürfen diese Folge nicht Java-Pilze.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie so heißen wird, ja. Bis eben war der Titel für mich, das Auto braucht ein Update, aber das gerade ist besser.
Oh Gott, das ist halt echt geil. Also ihr jagt mich heute echt zur Höchstform, ne? Genau, und dann, ja, dann aus der Reihe wird halt, muss sich jemand vorschlagen und auch eine Nominierung schreiben, warum du das halt verdient hast. Und da wird halt abgestimmt unter den bestehenden.
Alumni.
Genau. Und ja, und dann, wenn genügend innerhalb von 2 Wochen, dann halt, glaube ich, 2 Wochen ist so ein Zeitraum, wenn dann genügend Stimmen zusammenkommt, dann bist du halt angeschrieben, ob du diesen Titel tragen möchtest. Und ja, dann bist du es.
Wie war denn die Betreffzeile von der E-Mail?
Ah, da muss ich mal. netter Trick.
Da ist bestimmt so ein toller Umlautfehler drin oder sowas.
Ja, genau. Also, die E-Mail lautet halt Welcome to the Java Pilze Programm.
Ja. Natürlich ist es ein Programm. Ja,
ja genau. Ja. Also, man merkt, wie oft das C im Wortschatz vorkommt.
Ja,
und das Witzige ist eigentlich, die ganze Geschichte ist halt, wo wir den einen Podcast halt aufgenommen haben, da kam halt die E-Mail, ob ich das annehmen möchte. Und dann war immer dann hieß es ja, können wir das überhaupt zum Thema machen, Podcast? Ja, eigentlich schon, aber dann müssen wir warten, bis Oracle halt die offizielle Ankündigung halt macht. Und und Andreas hatten wir leid, ne? 2 Minuten, nachdem wir den Livestream, ja. Live-Coding beendet haben, kam der Tweet, ja.
Live-Coding? Also,
Oh, das habe ich ja auch gar nicht mitgekriegt.
Fail. Live Programming, so. nämlich beim berühmten YouTube-Kanal. Lass von uns programmieren. Ja. Ja, auf jeden Fall, also das wäre natürlich auch nochmal so eine mega geile Sache geworden.
Ja. Naja, dann.
Naja. Ja, das war mein 2020. Und es so, welchen Buchstaben darfst du jetzt nicht benutzen, Andreas?
Dasselbe, oder?
Ja, natürlich.
Also du darfst jemanden nominieren und der Buchstabe bleibt derselbe, oder? Darf man neuen Buchstaben festlegen?
Ja, wir haben die Regel vorher nicht ausgewählt. Aber ja, okay. Andreas, magst du weiter oder bist du Daniel?
Ich hätte das auch von meinem Sommerurlaub erzählt. als schöne Sache. Wir waren nämlich an der Ostsee, in einer Region, wo ich auch vorher noch nie war, in Fischland. Und das war echt schön da. Wir haben durchgehend gutes Wetter gehabt. Kinder waren da alle fröhlich. Man konnte da toll mit dem Fahrrad unterwegs sein oder laufen gehen. Und da gingen die 3 Wochen auch rum wie nix. Wir waren auch die meiste Zeit so da am Ort und am Örtchen. Wir haben zwei kleine Ausflüge gemacht, aber auch jetzt nichts Großes. Und das war sehr schön. Kann man nachvollziehen, warum das so das Bonzen-Sommer-Urlaubsziel früher war aus der DDR. Das war echt schon so Ostsee-Karibik-Feeling da. Ja, ganz kurz, aber war echt schön. Kann man gerne dran zurückdenken. 3 Wochen waren wir auch da.
Okay, dann mache ich weiter. jetzt konzentrieren, Daniel. ja, auf jeden Fall der Podcast, den fand ich jetzt hier auch. Das war nochmal eine schöne Belebung meiner Podcast-Aktivität. Auch, dass wir jetzt Ende des Jahres noch 2-mal gestreamt haben, fand ich auch super. Das war auch nochmal so aus technischer Sicht spannend. Ja, und ansonsten fand ich eigentlich mal so das Erfahrung sammeln im Homeoffice und sich so da so eine Arbeitsweise anzueignen, eigentlich auch ganz positiv und spannend. Das ist für mich so ein Arbeitsmodell, das möchte ich, glaube ich, auch länger so beibehalten zukünftig. Mhm. Das war jetzt also rein Arbeitstour. Ansonsten, wir waren an der Nordsee, das war auch mega. War nicht so viel los, ne? Und trotzdem gutes Wetter. Doch, das war auch eine schöne Sache, muss ich sagen. Ja.
Warte, Festland oder Insel an der Nordsee?
Wir waren auf dem Festland. Bei jeder Sache, die du sagst, überlege ich als erstes, ist hier so ein Buchstabe versteckt.
Ja, man weiß es nie.
Ja. Wir waren auf dem Festland und Ferienwohnung und dann manchmal Strand, manchmal Stadt. Ja. Ganz entspannt.
Ich glaube, an der Nordsee gibt es eine ganz... Oh, jetzt wäre ich fast selber reingelaufen. Ich wollte tatsächlich erzählen, das ist eine, eine ganz merkwürdige Variante einer Wurstspezialität gibt, von der man sagt, sie komme aus Berlin, aber die kommt natürlich aus Bochum.
Sagt mir nichts, wie heißt das denn?
So zum indischen Gewürz, die Wurst.
Das Gewürz ist immer so, ist rot, ne?
Ja, es aber ist das so ist senffarben. Aber es ist keine genau. Pilzwurst, ne? Nee.
Nein, es ist keine Pilzwurst. Ne? Man kann die mit Sicherheit auch vegetarisch herstellen.
Die kann man vegetarisch sogar essen, diese Pilzwurst.
Ja. Es ist doch keine Jägersoße drin. Ja. Ich wollte sagen, da habe ich das mal, glaube ich, mal gegessen, dass das eher so eine Fleischwurst war, wo dann die einzelnen Scheiben frittiert wurden. Das fand ich auch sehr. Also es hatte auch was, aber war so was ganz anderes, als das hier gab.
Ich fand da so Krabbenbrötchen und sowas so mega da. Also wenn dann so fangfrisch, das war schon schön da. Ja.
Ja. Lecker, okay. Die Krabben.
Dann haben wir es geschafft. Wenn einer von den Hörern noch mehr von den bösen Buchstaben gehört hat, bitte kurz einen Tweet schicken. Wir freuen uns da, die Statistik anzupassen. Ansonsten
der Buchstabe, der nicht genannt werden darf.
Führt Sandra mit 1.
Ja, oh Mann, aber ich habe auch echt... Ich glaube, ich sollte aufhören, mal so viel zu reden, ne? Sonst hätte ich...
Das am Ende war aber auch sehr fies. Wenn du noch die Firma genannt hättest, dann...
ja. Die Firma heißt Zentrales Programmieren.
Ja, genau, so heißt es. Zentrale für Programmierung nennt die sich eigentlich. Ja, genau.
Zentrale für Programmierung, ja genau.
Ja, mein Uni-Professor hat da mal von Code gesprochen, mit K auch, der Code und Datenverarbeitung.
Ich muss aber auch sagen, ich brauche es jetzt nicht jedes Jahr so, aber ich fand auch mal Silvester ruhig zu verbringen.
Ach, total, ja.
Also diese ganze Bollerei, darauf verzichte ich dann gerne. Wir haben nur den Fehler gemacht, also wir haben den ganzen Abend Spieleabend gemacht.
Oh, wir auch.
Und haben dann um Mitternacht dann doch mal rausgeguckt und dann haben auch ein paar Leute geböllert. Und damit wir den Countdown mitbekommen, haben wir uns dann kurz vor 12 halt die ARD eingeschaltet. Mhm. Hat das einer von euch gesehen?
Nein.
Das war so merkwürdig. Das war so ein Versuch, Corona-kompatibel eine Silvesterfeier zu machen. Also so halb mit Abständen, manchmal aber auch nicht. Da war kein Publikum. Das war eine ganz so eine Stimmung. Disco nachts um 4. Also eigentlich sollte keiner mehr da sein, ne? Aber da sind noch so ein paar Leute am Tanzen und es hat echt nur gefehlt, dass sie das Licht angemacht haben.
Und lass mich raten, und es lief dann diese Disco-Rauschmusik, hey DJ, ich will noch nicht gehen.
Nee, so schlimm war es nicht. Ich glaube, sie haben so ein Medley gespielt, wo dann natürlich auch YMCA und sowas mit dabei gewesen ist. Und dann am Ende der Countdown und du guckst dir das an und das war wirklich nicht schön. Wie gesagt, so als würdest du halt nachts um 4 live in die Disco, in die Dorfdisco schalten, ne? Und die letzten 3 sind noch auf der Tanzfläche und...
Ja. Aber ich meine, die wichtige Frage ist, durftest du das C-Wort jetzt sagen?
Habe ich es gesagt?
Ja.
Wann habe ich es gesagt?
Ich weiß nicht. Der Hörer und Hörerin, die dürfen jetzt 30 Sekunden zurückskippen, aber da war es. Ja.
Wirklich? Was habe ich denn gesagt? Habe ich auch die... Echt? Verdammt.
Ja.
Das zählte aber nicht mehr, dieser Bereich war vorbei. Ja.
Deshalb habe ich auch nicht direkt was gesagt, weil ich mir nicht sicher war.
Habe ich Corona Segment gesagt oder habe ich?
Ja.
Oh Gott. Naja.
Oh mein Gott.
Okay, Sandra, es ist ausgeglichen. Nur der Andreas hat es geschafft.
Last man standing. Genau.
Aber du hast recht, also wir haben Silvester auch mit Brettspielen halt. Nach Motto, wir haben echt was zum Nachholen gehabt. Also das war irgendwie... Und dann haben wir auch Silvester den Jahreswechsel auch fast verpennt, weil wir so in dem Spiel vertieft waren. Das waren 2 Minuten vor 12. Haben wir nicht. Dann lasst uns noch was von der Feuerzangenbowle nehmen. Also wir haben diesmal mit Feuerzangenbowle angestoßen.
Wir haben auch, wir haben über WhatsApp dann noch so einen Familienanruf gemacht und dann war dann auch, 2 hätten es fast verpasst,
ja. Wirklich, okay.
Ja, wirklich.
Ach so, ist schon so spät.
Ja, dann schnell. Sekt schnell, wo ist denn der Sekt, ne? Ja, also das war ganz gut.
Also ich kenn auch viele, die sind einfach normal um 10 Uhr schlafen gegangen und haben dann nochmal gepennt.
Das hatte ich eigentlich auch vor, aber wir haben Terraforming Mars gespielt und das lief einfach gut. Und dann irgendwann haben wir auch gedacht, ja gut, da kann man auch bis Mitternacht jetzt gerade wach bleiben und dann, Das war schon der versteckte Konsumtipp hier, den habe ich schon mal untergebracht habe. An der Ordnung hier in unserer Spalte vorbei.
Ja.
Ich gucke übrigens gerade so schräg oben in mein Spieleregal, was für Spiele ich mit C habe. Das sind tatsächlich einige. Hätte man auch spielen können. Mir Carcassonne, Colt Express, Can't Stop, Cäsar und Cleopatra,
Katan.
Kailus habe ich auch noch irgendwo.
Du hast bestimmt auch Camel Cup.
Siedler von. Was habe ich?
Camel Cup?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Lost Cities habe ich noch hier stehen. Lego Champion, die Lego Pilze. Na gut, ja.
Will ich nicht. Sehr schön.
Ich glaube, ich werde wahrscheinlich erklären müssen, wieso ich auf Pilze gekommen bin, aber.
Wir hatten das im Vorgespräch, war das gar nicht jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nein. Ja, es gibt ja dieses Wir sind Champignons von, wer heißt die Band?
King.
Oh. Weißt du sie? Ne, nicht von Queen. Es gibt ja nämlich Verarschen, nämlich von dem Lied.
Ach so.
Das heißt wirklich, wir sind die Champignons von, das muss ich mal raussuchen.
Bestimmt so Crazy Frog oder so.
Wir sind die Champignons, wir sind die Champignons.
Nein, das ist so eine das ist nicht die allgemeine Verunsicherung?
Das kann sein, die hat
ich alles von denen kenne, aber echt.
Aha, das muss ich jetzt echt mal bei mir in der Musiksammlung mal gucken. Auf jeden Fall, der Dani kann das nächste Thema ja.
Ich wollte gerade schon die Überleitung machen. Ich hatte sie schon fest vorformuliert. Ne?
Genau.
Weil wir haben ja darüber gesprochen, was 2020 gut war. und wenn man so dem Andreas Glauben schenken darf, im Blog von der Konzentrik und bei YouTube.
Zentrale für die Programmierung.
Zentrale von der Programmierung, genau. Dann ist eine andere gute Sache 2020 rausgekommen, und zwar eine Überarbeitung des Scrum Guides.
Ja.
Und für mich war es die erste Überarbeitung, die ich so aktiv mitgenommen bekommen habe. Andreas, es lag aber auch sicherlich daran, dass du das sehr stark beworben hast. Ist das eigentlich so was Übliches, dass da regelmäßig diese Updates kommen, oder war jetzt 2020 wirklich so die Ausnahme, dass jetzt einfach mal so ein neuer Scrum Guide rauskam?
Nee, der wird schon regelmäßig überarbeitet und angepasst. Die letzte Überarbeitung ist aber jetzt auch schon ein bisschen her, 2017 war das. Und das war jetzt auch nicht die allergrößte. Da war jetzt dieses Mal schon signifikant mehr. Das Letzte, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, als es damals hieß, okay, es gibt jetzt kein Commitment mehr, was man in der Sprintplanung abgibt, sondern es ist ein Forecast. Und selbst das ist ja heutzutage auch noch nicht in allen Köpfen drin, dass es eben kein Commitment mehr ist. Ja, das wird halt regelmäßig an, weiß nicht, entweder neue Erkenntnisse angepasst, oder es wird besser formuliert, oder es wird was geschärft, so wie es eigentlich gemeint wäre, um das besser zu kommunizieren. Ja. Der Ken sagt dann, hat in so einem Erklärvideo noch gesagt, das ist so der aktuell beste Scrum-Guide, aber aktuell kann auch heißen, so für eine Woche. Ja, und vielleicht fällt einem dann wieder was ein, was eigentlich hätte anders sein sollen. Ja.
Ist ja agil, oder? Also vielleicht weiß ich ja nach zwei Wochen eigentlich, wo es hin soll.
Definitiv, ja.
Teilst du denn die Einschätzung, die ich gerade so ein bisschen drin hatte, dass es schon ein größeres Update gewesen ist und auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, oder war ich in den letzten Jahren nur nicht so aufmerksam?
Also den zweiten Teil kann ich selbst gar nicht so genau beantworten, weil ich, zumindest kann ich es bestätigen. Also ich, in meiner Wahrnehmung hat das auch mehr Wirbel verursacht als die früheren Updates. Ich glaube aber auch, weil es halt ein größeres Update ist und da schon ein paar signifikantere Dinge drin sind, die der Erwähnung wert sind. Ich glaube nicht, dass es Scrum jetzt grundlegend umkrempeln wird, aber ich finde ihn zum Beispiel auch viel schöner geschrieben und kürzer ist er auch zudem noch.
Also mein Highlight bei diesem Scrum Guide war gewesen, dass eigentlich mal definiert worden ist, was das Scrum Team ist. Weil das war immer die Diskussion, ist der PO oder ist Scrum mal Teil des Teams, ist es nicht der Teil des Teams. Und das fand ich jetzt ganz cool, dass dann mal so, ja, endlich gibt es da eine klare Aussage und dann kann man sich diese Diskussion an der Stelle sparen.
Okay, das bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, weil ich hätte gedacht, das hätte vorher auch schon relativ eindeutig drin gestanden.
Also gut, dann vielleicht habe ich das die anderen Updates nicht gekriegt, aber das war für mich so, was mir so ins Auge halt sprang.
Ja, aber manchmal redet man halt nur vom Team und dann ist es nicht ganz klar, okay, welches Team ist es denn jetzt? Scrum-Team, Development-Team, wer gehört mit dazu oder nicht? Das stimmt.
Ja, jetzt haben wir schon eine Änderung gerade angesprochen, und zwar, dass das jetzt klarer formuliert ist, also alle sind im Team, ne? Also auch der Scrum Master und auch der Product Owner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was hat es dir noch so im Scrum Guide getan?
Ich würde das gerne noch mal ein bisschen anders formulieren, alle sind im Team, das waren sie ja vorher auch schon, aber es gibt halt nicht mehr so dieses Development Team im Scrum Team. Ne? Es gibt das Scrum Team, wo alle gleichberechtigt drin sind. Es gibt die Verantwortung des Scrum Masters, Verantwortung des Product Owners und Verantwortung eines Developers. Und ich finde auch den Umkehrschluss gut, ne? Dass man sagt, okay, die sind alle gemeinsam dafür verantwortlich, dass da ein Produkt bei rausfällt. Dann finde ich, wird es auch schwieriger zu sagen, okay, ich bin Scrum Master für diese 7 Teams oder ich mache den Product Owner Job, mache ich nur so nebenbei, weil eigentlich mache ich was anderes. Ich finde, das geht dann nicht mehr ganz so gut. Sondern man sagt, okay, ich bin halt Vollzeitmitglied in diesem Scrum-Team und wir entwickeln dieses Produkt. Und mein Kernaufgabengebiet ist jetzt Product Owner oder Developer. Und vielleicht mache ich auch mal andere Sachen nebenbei. Also nebenbei, aber immer noch innerhalb des Scrum-Teams. Und es ist nicht so eine Nebenbeschäftigung, wie es vielleicht jetzt des Öfteren mal ist. Ja, sondern es ist halt so, okay, in erster Linie bin ich Mitglied im Scrum-Team und dann überlegen wir uns, wie wir die Verantwortung im Scrum-Team am besten aufteilen.
Also die Scrum-Master müssen keine Angst haben, dass sie jetzt kurz vor Sprintende doch nochmal mitprogrammieren müssen. Weil sie ja auch einen Forecast mit abgegeben haben.
Ja, weiß ich, ob sie ja für Angst haben müssen. Ne? Das wäre vielleicht auch, vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn man mal zu zweit vor dem Rechner
sitzt. Das stimmt natürlich, ja, das ist klar.
Ein Auge drauf werfen, ja.
Ich habe heute meinen Scrum Master auch eingeladen, dass er gerne mit mir pairen dürfte. Und als zertifizierter Java-Programmer 1.6 wird das aber hinkriegen.
Reicht doch für die meisten Sachen, oder?
Ja.
Ja.
Aber als, also wenn ich in Projekten PO bin, war ich eigentlich bis jetzt immer ganz froh, wenn ich mit dem Entwickeln wenig zu tun hatte. Weil ich beides, habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, ich kriege beides parallel nicht so gut hin. Weil das für mich so zwei Rollen sind. Also vielleicht liegt es auch daran, wie ich die ausfülle, das ist klar. Aber ich bin eigentlich dann immer ganz froh gewesen, dass ich mich auf meine Kernaufgabe konzentriert habe und ich nicht mitprogrammiert habe.
Ja, ich glaube, du warst ja auch trotzdem 100% Mitglied von dem Scrum-Team dann, auch wenn du jetzt nicht mitprogrammiert hast. Aber das geht ja eher so in die Richtung, dass man sagt, okay, wir haben zwar einen Product Owner oder eine Product Ownerin, aber die...
ist nur dienstags da.
Genau, die ist halt nur dienstags da. Ansonsten ist die halt irgendwo im Fachbereich und ne, ja. Beim Review ist auch nicht mit dabei. Bei der Sprintplanung, naja, das Backlog ist ja da, kann man selber daraus bedienen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen.
Aber, ja. Hast du alles so natürlich noch nirgendwo gesehen?
Nein, auch nicht. Genau, habe ich nie so gesehen.
Ja.
Ich schon, zufällige Ähnlichkeiten.
Namen sind geändert.
Ja. Genau. Ja, so frei erfunden.
Ja, es gibt so eine kleinere Änderung, dass das Scrum-Team jetzt nicht mehr selbst organisiert ist, sondern selbst verwaltet oder selbst gemanagt. Meint aber immer noch das Gleiche. Also das ist jetzt nur eine Umbenennung von der Vokabel, ohne dass da jetzt eine größere Bedeutungsänderung dahinter steckt.
Aber die Begründung fand ich interessant.
Ich muss mal kurz muten.
Ja,
also die Begründung, die ich dazu gelesen habe, warum man das geändert hat, war, wenn man selbst organisiert, nämlich konsequent weiterdenkt, würde das ja bedeuten, dass die Teams sich auch die Leute halt selber einstellen und solche Sachen, ne?
Und dann selber, ja, es gibt so eine Definition, was denn Selbstorganisation heißt, was Selbstverwaltung heißt und Selbst-Government. Und da gibt es sogar eine ganze Reihe von Selbst-Pünktchen. Und Läufer. Da bedeutet Selbstorganisation tatsächlich mehr oder bringt mehr Pflichten mit sich als Selbstverwaltung. Ja, und da wäre es jetzt zu viel verlangt, gewesen zu sagen, okay, damit man Scrum machen kann, braucht man zwingend ein selbstorganisierendes Team, was selbst für die Teamkonstellation vielleicht auch zuständig ist. Will ich nicht sagen, dass es nicht gut wäre oder nicht auch gut funktionieren kann, aber das als Voraussetzung zu machen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Deshalb Selbstverwaltung.
Die Änderungen klingen jetzt für mich primär so für als wie Dinge, das wirkt sich auf ein funktionierendes Team jetzt eigentlich gar nicht aus. Die machen genauso weiter wie vorher. Sind vielleicht ein paar Dinge nochmal besser geklärt oder muss auch das eingespielte Scrum-Team da jetzt nochmal genauer gucken?
Das finde ich ein schönes Fazit schon fast. Also es ändert sich auch wenig daran, wie ich in einem Scrum-Training das erkläre, wie Scrum funktioniert und wie das alles zusammengreift. Ne? Weil ich glaube, viele Dinge oder viele Änderungen betonen bestimmte Dinge, die für die Leute, ich sag mal, die in einem gut funktionierenden Scrum-Team arbeiten, das auch sowieso schon so machen. Das heißt, ich glaube, für die wird sich da wenig ändern. Und für die, die vielleicht aber gerade erst einen Zugang finden, die verstehen hoffentlich schneller oder besser, worum es denn überhaupt geht. Wäre jetzt meine Hoffnung.
Okay, jetzt wollte ich kein Fazit vorweggreifen. Hattest du noch andere Änderungen im Scrum-Guide, die du erwähnen wolltest?
Ja, ich habe ehrlicherweise gerade selbst noch mal den Blogpost hier offen, wo ich die zusammengefasst habe, damit ich nichts vergesse. Aber wir können mal zumindest auf die größeren abzielen. Ganz viele kleinere Sachen noch versteckt. Zum Beispiel, dass das Schätzen gar nicht mehr drin steht. Ist mir auch erst nachher aufgefallen. Da steht nur noch drin, okay, ja, Sachen im Product Backlog haben eine Größe. Punkt. Ganze Schätzen ist daraus. Es gibt ein Produktziel jetzt als Pendant zum Sprintziel. Ne, da hatten wir ja vorhin, hatte ich das schon mal so ein bisschen angedeutet, um so ein bisschen dem vorzubeugen, zu sagen, okay, wir wissen eigentlich ganz genau, was wir wollen und teilen das eigentlich nur noch in Sprints auf und arbeiten das dann ab. Und die Formulierung von einem Produktziel sollte eigentlich oder kann eben helfen, das so ein bisschen wertgetriebener und zielgerichteter auszurichten. Dass man sagt, okay, wie trägt denn diese Stories, dieses Sprintziel, was wir gerade verfolgen, wie trägt denn das bei, das Produktziel zu erreichen? Ja, und wenn das Produktziel vielleicht noch irgendwie messbar macht, dass man sagt, okay, wir wollen vielleicht eine bestimmte geschäftsrelevante Metrik erreichen, entweder an Nutzern oder Zugriffen oder Weiterempfehlungsrate oder Zufriedenheit oder was auch immer, dann ist das, glaube ich, sehr viel klarer, welche Stories diesem Produktziel da zuträglich sind und welche nicht. Und ich glaube, auch das kann schon helfen, das Ganze Unterfangen, Produktentwicklung besser auszurichten. Und gleichzeitig machen das gute Scrum-Teams aber auch sowieso schon. Das ist jetzt dann nur was, glaube ich, frischeren Teams hilft, da besser auf die Spur zu kommen.
Also es bietet ja weniger, also ich habe das Gefühl gehabt, es bietet weniger Interpretationsspielraum.
Generell jetzt oder das Produktziel?
Ja, also generell, wie man Scrum halt auslegen kann. Mhm. Also Klassiker war früher immer gewesen, definier das Team, ja. Mhm. Also das war für mich also der Klassiker.
Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Wort Commitment wieder zurück ist, aber anders. Das wäre vielleicht was, was man vielleicht wieder falsch interpretieren kann. Denn diese drei, also mit dem Product Goal, also dem Produktziel, haben jetzt auch endlich das Sprintziel und die Definition of Done, die ja immer so ein bisschen bisher rumschwebten im Scrum Guide, einen Namen. Das sind jetzt die drei Commitments. Nämlich das um den drei Artefakten, die es vorher gab, also den Product Backlog, den Sprint Backlog und dem Increment, denen eben was mitzugeben, worauf die ausgerichtet sind. Ja, und zwar wäre das Commitment für das Product Backlog ist eben das Produktziel. Das Commitment des Sprint-Backlogs ist das Sprintziel und das Commitment des Increments ist die Definition of Done. Das ist so eine schöne Dreierpaarung. Dass das jetzt Commitment heißt, finde ich ein bisschen unglücklich.
Ja, vor allem, weil das Wort hier noch in vielen Teamköpfen quasi anders drin ist. Ne? Also,
genau.
Ja.
Ich meine, ganz weg war es ja nie. Es war ja immer noch ein Wert der 5 Scrum-Werte, dass man eben auch committed ist. Auf das Team, auf das Produkt. Von daher war das Commitment an sich jetzt nie ganz weg, aber jetzt ist es an einer anderen Stelle auch noch wieder mit dabei und irgendwie auch noch beim Sprintziel wieder mit. Ne? Also committet man sich jetzt irgendwie auf das Sprintziel oder wie ist das zu verstehen? Und das birgt so ein bisschen Potenzial, dass man das fehlinterpretieren kann.
Mhm, ja. Also für mich, ich finde auch, dass es Dinge klarer macht und vielleicht auch die Arbeit vereinfacht, ne? Und vielleicht auch noch mal ein paar Anforderungen an den ein oder anderen möglichen Product Owner gibt, was auch zu seiner Arbeit gehört, aber natürlich auch fürs Team, ne? Also nur der Product Owner, finde ich, mit dem Produktziel ist vielleicht auch noch mal so ein schöner Moment, sich zusammen hinzusetzen und zu überlegen, okay, was ist eigentlich unser Produktziel? Weil es gibt ja genauso die Teams, die salopp gesagt einfach vor sich hin entwickeln, ne? Da wird dann irgendein Produkt immer weitergearbeitet und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht im ersten Moment gar nicht so einfach ist, ein Produktziel zu finden. Ne, weil, ja, das hier weiterentwickeln.
Vielleicht stellt man auch relativ schnell fest, dass das überhaupt keinen Sinn macht, das weiterzuentwickeln.
Dann wäre vielleicht das geheime Produktziel, das niemanden anderen merken zu lassen.
Ja, genau.
Oh, Daniel, mal machst du wieder Abgründe auf.
Aber also das sage ich tatsächlich relativ oft, weil das so ein augenöffnender Moment ist. Ne? Also das, was du an Wert in einem Sprint erzeugst, das ist ja, das muss ja mehr sein als das, was dein Produkt an Wert erzeugst, ohne dass du irgendwas arbeitest. Ne? Also angenommen, du machst jetzt einen Sprint lang nichts. dann wird dein Produkt ja trotzdem weiterverkauft und genutzt. Und das heißt, das, was du jetzt an Investitionen durch einen Sprint da reinsteckst, muss das Ganze ja irgendwo wieder rausholen. Am besten noch mehr rausholen als das. Und da bin ich mir nicht immer sicher, ob das jedes Mal so der Fall ist.
Andreas, wir haben den 12. Ja. Januar 2021, ja, und jetzt stürzt du schon die ersten Leute in Krisen. Ja?
Nein, ich eröffne Möglichkeiten, was Besseres mit der Zeit anzufangen mit dem Geld.
Genau. Ach, mal, also damit, aber dann machst du echt fast so eine Pandora-Box auf, weil das diese Weisheit passt halt auch so vieles, ne, was wir in der IT machen.
Ja, ja.
Also, ich benutze das böse K-Wort jetzt nicht.
noch mehr. Langsam wird es anstrengend. Okay, keine Worte mehr mit K, keine Worte mehr mit C. Es
wird langsam schwierig. Ne?
Ja, genau. K und C, das ist echt eine Challenge. Kein K und kein C gleichzeitig. Weil manche C-Wörter kennst du noch als K-Wort noch.
Ja, genau. Der Scrum Guide wurde übrigens von N. Schwaber geschrieben.
Ach ja.
Ja, sehr gut.
Ja.
Also nein, wir haben vorher keinen Alkohol ausgeschenkt oder irgendwelche Drogen.
Vielleicht hätten wir.
Wir hätten mal lieber, genau.
Also zur Verteidigung, ich habe hier nur eine Tasse Pfefferminztee, ja. Also ich bin unschuldig.
Ich habe noch nie was Fun. Hm.
Da ist der Name Programm.
Ja, genau.
Ach ja. Ja, ich würde sagen, wir packen in die Shownotes natürlich den neuen Scrum Guide, aber auch die Links zu deinem YouTube-Video und zu dem Artikel, wobei im Artikel ist das YouTube-Video, glaube ich, auch drin, ne?
Ja, genau. Ich glaube, am besten zu dem zum Blogpost, da ist dann das Video eingebettet. Und da ist am Ende noch ein PDF verlinkt, praktische Tipps zum Scrum Guide. Das kann man sich ausdrucken, das sind zwei Seiten. Da sind die einmal nochmal auf einer Seite zusammengefasst und vielleicht auch zu so ein paar Sachen wie, okay, Produktgoal, wie mache ich das? So in ein paar Stichworten, was man vielleicht machen kann, um zum Produktziel zu finden und zu einigen anderen Sachen da auch noch mit bei.
Die fand ich übrigens sehr cool, weil ich habe mir heute auch zur Vorbereitung auf den auf den Podcast das nochmal angeguckt. Bin dann auch drüber gestolpert und gerade das PDF am Ende fand ich sehr gut. Ob ich es jetzt ausdrucken würde, das ist natürlich jedem überlassen, aber nochmal schön kompakt alles, ne? Das mag ich immer.
Das freut mich sehr, das ist nämlich so wie alles immer. Also ich meine, das Release from Scrum Guide, was war das, 11. November oder 18. November? Ich meine, es war jetzt Wochen vorher angekündigt. Ne? Ich habe mir gedacht, boah, jetzt habe ich endlich mal Zeit, das alles vernünftig zu machen. Das Video zu skripten und aufzunehmen und dann machst du noch einen Blogpost dazu und machst noch so ein Goodie mit, was man auch im Video anteasern kann. Ja, das Video war natürlich am gleichen Tag der Veröffentlichung erst fertig. Das heißt, diesen Blogpost inklusive von diesem Cheat Sheet habe ich so im Vormittag und am frühen Nachmittag zusammen gedengelt und von daher, wenn es irgendwie hilfreich ist, freut mich das umso sehr.
Ich dachte, du hättest das typische Problem, das auch so ein Podcast hat und was wahrscheinlich man auch bei YouTube hat, da bist du ja auch sehr aktiv, dass man mal positives Feedback bekommt. Ja, dass du so rausstrahlst und alle so, ja, ist da schön. Ja.
Ja, auf Videos kriegst du natürlich dann noch mehr Feedback als auf Podcasts oder auf Blogposts.
Das ist ja die perfekte Überleitung, oder Sandra?
Ja.
Der Ball liegt vor dir.
Genau. Ich sag immer, kein Feedback ist immer ein positives Feedback.
Ja.
Oh. Und dann wären wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich Termine. Und zwar, wir hatten ja am 23.12. so eine kleine Ready for Review Adventsfeier auf YouTube gehabt. Und wir haben nämlich ein bisschen Advent of Code mit Go gemacht. Und so, da sind wir so ein bisschen auf Geschmack mit auf Streaming gekommen und das soll jetzt auch kein Ersatz werden für einen Podcast, aber es gibt ja Sachen, die man besser im Stream zeigt als beim Podcast. Und der Daniel hat gesagt, Sanna, du kannst zwar kein React, aber ich bringe das dir in 45 Minuten bei. Ich glaube, du hast jetzt erhöht auf eine Stunde, weil ich gesagt habe, meine JavaScript-Kenntnisse sind sehr eingerostet, ne?
Aber so diese Größenordnung kriege ich hin.
Ja, genau. Ja, und da habe ich gesagt, ey, gutes Thema, gerne. Ich bilde mich auch gerne im Frontend-Bereich, wo ich immer sage, ich kann kein Frontend, ich bin ja ein Backend-Entwickler. Und Daniel sagte, nee, Sandra, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Du kannst programmieren, also kannst du auch Frontend machen mit React.
Und Hauptsache, ich mache keine Datumsberechnung.
Genau.
Danke für die Warnung.
Das kann die Sandra nicht.
Ja, genau. Das kann ich, genau. Andreas musste da schon leider nicht erfahren, dass ich keine Datumsberechnung machen kann. Ja, auf jeden Fall 10.02. ist ein Mittwoch, 19 Uhr auf YouTube. Wir verlinken das auch natürlich. Zeigt der Daniel mir, wie man mit React halt in einer Stunde halt tolle, ansehnliches Frontend bauen kann. Und ich habe jetzt gelernt, also in der Vorsprechung meinte Daniel, ich soll ein Tic-Tac-Toe-Spiel programmieren. Mal gucken, ob wir vielleicht was anderes finden, aber das ist erstmal so, erstmal gesetzt. Und ja, und ihr dürft dabei sein, wieder mit Live-Chat. Und ja, dann bringt der Daniel mir React bei. In einer Stunde.
Ich bin am 10.02. sagst du.
Ja. Ja, genau, 10.02.
Kurz vor Valentinstag, okay.
Ja.
Da müsst ihr Tic-Tac-Toe so mit Pfeilchen und Rosen machen.
Ich oder mit Herz-Emoji. Also, ja, mach genau.
Okay. Ja. Ich habe jetzt an Xe und Kreise gedacht, aber.
Ja, ich auch.
Ich mache auch
C's und K's.
Okay. Ja. Ja, genau. Oh ja, genau. C's und K's, genau.
Genau.
Von mir aus gerne auch mit Herzchen und Sternchen.
Wir schauen mal, ich glaube, das ist das Kleine. Ich hoffe, das ist das kleinste Problem.
Das kann ja so schwer nicht sein.
Genau, machen wir so ein bisschen React Basics und ja. Mal schauen, muss ich auch vorbereiten, aber
das Geile ist, ich muss gar nichts machen. Ich muss einfach so wie ich bin, einfach hin.
Aber ihr habt doch auch was gewettet, oder? Habe ich das gerade falsch verstanden?
Ja, aber irgendwie ging es um Ruhm und Ehre.
Ach so, okay. So hätte ich jetzt gesagt, du kannst dich ja versuchen, absichtlich ein bisschen schwer von Begriff zu stellen.
Dann also nein, ich...
Das aber weiß die Sandra gar nicht, wie das geht.
Nein, genau. Also ich tue mich schwer mit dumm sich dumm stellen. Naja, außerdem, es soll ja Spaß machen und ich will ja den Daniel ja nicht ärgern.
Ja, das stimmt.
Ich überlege noch, wie ich ein bisschen Testen wenigstens reinkriege. Aber
wie? Ja. Wir machen keinen Test im Development? Warte mal, das ist jetzt Schock, schwere Not.
Boah, dann weiß ich aber nicht, ob wir Tic-Tac-Toe schaffen.
Ach, sorry, Daniel, ich dachte, das wäre jetzt hier so Default-Einstellung. Wir machen TDD.
Ja. Ja, aber das Training, was ich als Grundlage nehme, da gab es noch kein TDD damals, weißt du. Im Frontend, ich weiß, damals hat man
Daniel, einfach, ey, steile These.
Das Eis ist so dünn hier. Ach ja.
Oh. Okay, dann mal. Also, ich habe auch ein paar Hausaufgaben bekommen. Ich muss meinen Rechner dafür vorbereiten.
Du hast es unglaublich. Also jetzt, also weißt du, jetzt so eine Sekunde mal. Andreas, weißt du, was die Sandra machen muss? Node.js installieren.
Oh ja.
Oh.
Ich hab was denn?
Das muss man erstmal machen, ne?
Das ist ein Binary, das ist unter Windows total einfach. Oder und auch unter Linux ist das ein wahrscheinlich sogar ein
Install. Natürlich ist das einfach.
Ja, also.
Mann, ich wollte jetzt einfach mal auch mal glänzen, dass ich auch noch was mache.
Ja. Aber dann musst du doch auch hier so direkt so ein. Also das darf man ja nicht einfach so installieren. Man braucht, wie heißt das Ding? NVM oder was? Wo du noch so ein Versionsmanager von Node.
Ja, genau, ich mache das auf die Fancy. Genau, ich mache auf die Fancy. Ja. Dann kann ich nämlich im Streaming sagen, ja, Daniel, welche Version willst du denn haben hier?
15.
Ja. 15. Zack. Ich im Livestream schnell die 15 aktivieren. Ja. Und dann kann ich auch im Livestream sagen...
Bis in einem Monat ist es noch auf 16 gewachsen, mit Sicherheit.
Ja. Was aber, nehme ich, also ganz ernst gemeint, aber ich würde auf 14 machen, weil 14 jetzt LTS ist. Und dann hat man doch ein paar Jahre Support.
Für 6 Monate, oder was heißt
das? Nee, also die machen das schon. Oh, wie viele Jahre das ist? Oh, das kommt hier nicht durch. Jetzt schaue ich, was die Node LTS, wie lange die hält.
Du machst ja gerade mein JavaScript-Weltbild kaputt. Ich dachte, ihr habt alle 2 Wochen ein neues Framework am Start.
Ja, das ist ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr so. Ist ja richtig langweilig geworden.
Ihr also, seid im Enterprise angekommen,
ne? Node 14 ist bis 21. Ende 21, glaube ich.
Ach,
ja, also keine 12 Monate.
Genau.
Ja, es kommt mir darauf an. Also stopp. Also die Version 12 war von war 2 Jahre gültig oder aktiv. Und danach ist sie noch für, oh, ich glaube, 1 Jahr in Maintenance. Ja, also die kannst du mehrere Jahre einsetzen und dazwischen kommen dann immer eine Version, die nicht in Maintenance, nicht in Long-Term geht. Und die 14 ist jetzt wieder eine, die jetzt, also ich sehe auch gerade nur eine Grafik bei Google Bildersuche und die ging halt bis Note 14, Entschuldigung. Und da war das jetzt auch, also das wird ähnlich lange, also 2-3 Jahre ja, kannst du die problemlos einsetzen und ich glaube, das ist genauso gut oder schlecht, wie es jetzt in der Java-Welt ist inzwischen.
Ich wollte gerade sagen, da darf man sich ja auch nicht mehr so weit aus dem Fenster reden. Ja,
erinnert sich an die Zeit noch, als es so hieß, Java 6 kannst du ewig machen?
Ja. Du, es gibt immer noch Projekte, die Java 6 im Einsatz haben, ne?
Ja, da weißt du Bescheid, ne? Ja.
Darum, nee, echt, ja. Ich sag immer, sag mir deine Java-Version, die du im Einsatz und ich sage, ob ich das Projekt mache oder nicht.
5.
Ich wollte, oh, das Quatsch, wird teuer, ich wollte ganz das ehrlich teuer. Sagen, also bei Java 5 war ich noch wirklich echt mit Entwicklerherz dabei. Ne, da habe ich das noch, da kam ja auch viel mit Java 5 als Neues und danach hat sich echt so geblurrt für mich da. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche großen Änderungen noch mit welcher Java-Version danach kamen.
Also meine
Java 8. Also Java 8 kannst du doch auf jeden Fall sagen, was da kam. Lambdas, das ist, war eine Mega-Änderung.
Ja, aber da war ich schon nicht mehr so also hätte ich dir jetzt nicht sagen können, wann Lambdas mit reingekommen sind, in welcher
Java 8. Java 8.
Okay. Das war die schöne Zeit, da musste man noch einen Kommentar über das Lambda schreiben, was das eigentlich macht, weil nicht jeder das Lambda konnte. Ja. Das aber ja, es ist seitdem... Nee, und ernsthaft, ich glaube, dass sich da in der JavaScript-Welt sehr viel stabilisiert hat. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit vor 3-4 Jahren, als da.
Okay, Daniel, du sagst, es stabilisiert, ich sage, ihr seid jetzt Enterprise-ready.
Ja. Das könnte sein. Also es ist aber, nee, ich meine, es ist auch wirklich die Entwicklung. Du merkst das schon, dass diese Enterprise-Readiness da so langsam Einzug hält. Wobei die Sprache immer noch schöne Entwicklungen macht. Also, ja. Aber ich merke, das Eis wird dünner hier, die ganzen.
Nein, ist in Ordnung.
Java-Pilze hier. Ich fang jetzt
an. Nein, um Gottes Willen.
Ja, und mal schauen. Vielleicht kann ich dich ja so ein bisschen dir so einen kleinen Geschmack da auf React geben und ja.
Nicht, dass ich noch zum React-Pilz werde, ne?
Nach 45 Minuten sagst du dann, das ist so einfach. Warum habe ich den anderen Kram die ganze Zeit gemacht? Ja.
Ja.
Mindestens genauso alt wie React sind ja auch gewisse Konsolen, oder Sandra?
Ja. Nee, die sind älter.
Monate.
Ja, ich hatte mal frei gehabt. Und,
wir sind übrigens gerade in der Konsumkategorie, noch falls...
Mit K.
Mit K, ja.
Mit K, genau. Genau, Konsum. Genau, wir neigen uns langsam zum Ende, es kommt der spaßige Teil.
Haben jetzt ungefähr die Hälfte rum.
Genau. Ja, ich habe Weihnachten und Neujahr genutzt, bin ein bisschen im Kaufrausch verfallen. Und ich hatte eigentlich den Daniel sogar bei Advent of Code schon angekündigt. Boah, ich glaube, ich hole mir eine Konsole für Weihnachten und Neujahr. Und ich habe mir halt bei eBay halt eine Nintendo Mini Classic geschossen und eine Super Nintendo Mini Classic. Und das war so wie früher.
Hast du ja den Röhrenfernseher auch gekauft?
Nein, das Geile ist an denen, das ist halt bei einer Revival-Geschichte von, oder Retro-Geschichte von Nintendo, wo sie halt Super Nintendo und NES nochmal als Mini-Format mit fest installierten Spielen halt rausgebracht haben, vor ein paar Jahren. Und die sind halt dafür ausgelegt, dass du dann den neuen modernen Fernseher halt anschließen kannst. Und ja, ist ein bisschen gepixelt, ist aber okay. Und ich habe aber festgestellt, auf den 24-Zoll-Monitor HDMI angeschlossen, spielt sich das doch besser als auf einem großen Fernseher. Aber hat trotzdem den Spaßfaktor nicht abgetan. Und ich war erstaunt, was so mein Muskelgedächtnis noch so alles drauf hatte.
Okay, cool.
Ja. Ja, nach einer Stunde hat mein Mann auch keinen Bock mehr gehabt, mit mir das zu zocken. Der hat gesagt, nein, ich bin raus. Viel Spaß.
Was hast du denn gespielt?
Auf dem Nintendo haben wir einmal Dr. Mario und Super Mario World gespielt. Und das war halt für meinen Mann nicht so dolle. Ich habe meine Jugend.
War das Dr. Mario das, wo so Tetris-ähnlich sowas runterfällt? Oder
genau, was so spezifisch da mussten Viren besiegen. Also ich weiß gar nicht, warum wir ein Jahr zu Hause gehockt haben. Also bei Dr. Mario, das ging echt fix. Also ich muss mal die Frau Merkel anrufen, also ein bisschen Super Dr. Mario gezockt und dann ist die Sache hier gefixt. Also. Genau, und bei Super Nintendo, ja, der Klassiker halt Mario Kart und auch via Mario World. Aber was ich besonders geil am Super Nintendo fand, war Donkey Kong Country. Mhm. Das ist halt, das Coole war, das war auch das erste Spiel, wo du so ein bisschen so Team-Modus hattest, wo du halt zusammen halt durchs Level laufst und wenn du nicht weiterkamst, da konntest du dich abklatschen, dann ist der andere halt wieder vorangelaufen. Also das war schon...
Das ist auch gar nicht so einfach, ne, das Donkey Kong, habe ich so in Erinnerung.
Ja, also das ist es auch nicht, aber das hat mega, mega Bock gemacht an der Stelle. Ja, und dann, wäre halt so eine, und da kam halt auch eine Idee, beziehungsweise wir wurden auch schon mal letztes Jahr darauf angesprochen, ob wir nicht mal unsere Lieblingsspiele aus unserer Jugend halt mal auspacken. Und da würde ich dich, Andreas, mal fragen, was hast du so in deiner Jugend gezockt?
Also ich habe jetzt keine Konsole gehabt, sondern mein erster Computer war ein Commodore C16 und da gab es dann Spiele auf Datasette. Das hat dann erstmal eine Dreiviertelstunde gedauert, um was zu laden. Das können sich meine Kinder heutzutage gar nicht vorstellen.
Doch, PlayStation Update.
Das ist gar nicht so verkehrt. Ja. Nur, dass es halt jedes Mal so war. Genau. Und eins meiner liebsten Spiele, wo ich tatsächlich auch auf meinem YouTube-Kanal vor Jahren nochmal so das angespielt habe in so einem C16-Emulator, das gezeigt habe, ist, das hieß AutoZone. Das ist total simpel. Du guckst so von der Seite auf ein Szenario. Es gibt quasi nur zwei Ebenen. Du kannst mit dem Auto, es fährt so von rechts nach links, nur langsam und schnell fahren und springen. Und der springt auch immer gleich hoch. Der springt immer bis zum oberen Bildschirmrand und fällt dann wieder runter. Das heißt, deine Steuermöglichkeiten sind echt begrenzt. Und du musst halt probieren, so weit zu kommen, wie es geht. Und ich glaube, über das vierte Level oder so bin ich nie rausgekommen. Und das war dann irgendwann sehr frustrierend. Aber ich habe es halt echt sehr intensiv gespielt. Das war so der erste Homecomputer. Dann hatte ich einen Gameboy. Da habe ich Tetris natürlich und Super Mario drauf gespielt. Da fand ich die Musik von Super Mario auch so toll, dass ich das ab und zu, ich glaube, ich habe es irgendwann nur noch mal durchgespielt, um die Musik am Ende noch mal zu hören. Und dann kannst du es ja auch nicht abspeichern. Das heißt, ich habe dann mein Tape Deck angeschlossen und habe dann die Musik mir auf Kassette aufgenommen, um dann die Musik davon noch zu hören. Ja, und die Tetris-Musik, die ist sowieso im Gehirn eingebrannt. Das ist ja ganz furchtbar. Ja, genau die.
Aber Andreas, eine Sache möchte ich fragen. Weißt du noch, wenn du Super Mario auf dem Game Boy einmal durchgespielt hast, was dann kam am Ende, was du dann machen konntest?
Ich überlege jetzt. Natürlich hast du die Prinzessin gerettet, aber was jetzt danach kam, ob man danach was machen konnte, weiß ich jetzt nicht mehr.
Du konntest nochmal durchspielen.
Aber es war irgendwie schneller,
oder? Es war schwieriger. Oder? Da waren größere Gegner schon früher.
Ja.
Und wenn du, weißt du, was war, wenn du das geschafft hattest?
Nee, das habe ich, glaube ich, nicht geschafft. Nee.
Dann konntest du das Level auswählen. Und ich fand bei Super Mario auf dem Game Boy das Level mit dem Flugzeug so mega.
Oh ja, das stimmt.
Und da konntest du halt direkt dahin gehen. Aber da du nicht abspeichern konntest, war mein Problem damals, ich war ja noch ein bisschen jünger, dass es erstmal schwierig war, der Familie gegenüber zu erklären, warum man so lange Gameboy spielt.
Ja.
Um da zweimal durchzukommen. Ne? Und dann, wenn du nicht abspeichern konntest, am Ende musstest du, wenn entweder war die Batterie leer.
Ja, du hast natürlich einen Adapter gehabt. Das ist dann,
Nein. Also ich hatte Batterieladegeräte, aber ich hatte keinen Adapter. Ich habe immer mit Batterie gespielt.
Ach so.
Ich hatte 8 wiederaufladbare Batterien.
Das waren immer im Ladegerät. Das ist die Smartphone-Generation.
Und Adapter hier.
Ja, du kannst ja nicht die Batterien Cheater. Wechseln, während du spielst.
Ja, eben, das war das Problem. Ne? Das hätte ich mir okay, gewünscht. Ne? Nee, wir hatten keinen Adapter, bin ich mir ziemlich sicher. Und zumindest beim ersten Gameboy. Ich hatte ja diesen grauen Klotz noch.
Ja, ja, genau. Der und, fliegt auch noch irgendwo hier rum zu Hause.
Ja, irgendwo fliegt der. Ich glaube, der läuft auch noch, aber... Das Schlimmste war übrigens für mich, Weihnachten vor dem Gameboy, bevor ich den bekommen habe. Ne? Das war ja das Geschenk damals. Und dann waren wir in einem Karstadt oder so. Für die Jüngeren hier, das sind so, ist wie Amazon, nur in dem Gebäude. Und dann war da mit Beratung beim Gameboy. Und dann wollte die Verkäuferin meinem Vater erklären, dass man mir doch vielleicht besser das Tennis kaufen sollte. Weil das wäre ja ein Sportspiel. Und dann ist man da als Kind und sagt, aber Super Mario. Ja. Habe ich dann auch später bekommen. Und Tetris, das waren meine beiden ersten Gameboy-Spiele.
Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, wo ich den Gameboy her habe. Ob ich mir den selbst den mal gekauft habe oder geschenkt auch oder keine Ahnung. Das,
also ich musste immer hoffen, dass mein kleiner Bruder mir seinen Gameboy ausleiht. Der hat das nämlich zur Kommunion bekommen und ja, ich hab kein Gameboy bekommen. Ich hatte mir auch zur Kommunion einen Gameboy gewünscht, aber ich habe ihn nicht bekommen. Und dann musste ich immer halt bei meinem Bruder betteln.
Gemein.
Ja.
Dabei hättet ihr Tetris gegeneinander spielen können, wenn ihr zwei gehabt hättet.
Mit Kabel.
Mit Kabel, ja. Aber das, ja. Ja, so haben wir das Teilen gelernt.
und das passt jetzt zum Family IT Support.
Hoffentlich.
Ja. Passend zum Family IT Support. Meine Mutter hat jahrelang jeden Morgen eine Stunde Tetris gespielt. Und die hat später wirklich nur noch auf höchstem Level höchste Geschwindigkeit gespielt. Ich glaube, wenn es damals schon Twitch gegeben hätte, da hätte die echt Geld verdienen können. Ja? Also das war...
Ja. Aber ich muss sagen, ich habe Super Mario 1 habe ich irgendwie übersprungen. Wir hatten immer Super Mario 2 und da war ja bei 2 war irgendwie ja schon langweilig, weil man da ja die Stände halt abspeichern konnte.
Ja. Stimmt.
Es gibt übrigens ein sehr gutes Handyspiel, Super Mario Run. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das kann ich echt empfehlen. Das ist so eins, was ich seit langem, langem, langem auch auf dem Handy drauf habe und immer mal wieder spiele. Und das finde ich sehr, sehr vernünftig gemacht auch. Kennt ihr das?
Ach, cool.
Ich habe das, glaube ich, mal angespielt. Der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber ich habe es nicht auf dem Handy.
Es ist halt von Super Mario, aber mit einem Finger spielbar, was ich total krass finde, dass du halt nur durch Drücken und Loslassen das alles steuerst, du aber trotzdem relativ komplexe Bewegungsabläufe hinbekommst damit, einfach durch das Timing. Und naja, das Übliche halt, ne, Welten total schön und abwechslungsreich gemacht. Und es hat nicht so ein ich baller euch mit Werbung zu Modus, sondern die erste Welt ist halt frei und wenn du den Rest willst, musst du irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie 10er Pi mal Daumen bezahlen dafür, was ich dann auch gemacht habe. Und ja, Kaufempfehlung von mir.
Kommt in die Shownotes rein. Gibt, glaube ich, für beide, ne? Gibt für Android wie iOS, nehme ich an.
Bestimmt.
Ja. Genau, und nach dem Gameboy kam das NES.
Nicht bei mir.
Oh. Bei mir auch nicht.
War ich der Einzige, der
eins hatte? Ich war ja auch sowieso geschunden, was das angeht. Denn die Konsolen musste ich entweder im Karstadt durchzocken oder halt bei Schulfreunden. Also. Ja, und was gab's bei dir bei Super Nintendo? Was war deine Highlights?
Nee, NES meinst du?
Den Super Nintendo, ja.
Nee, NES. Super Nintendo kam danach.
Genau, ja.
Das war auch Mario, ganz klar. Ja. Also da, das vor allem das erste und das dritte, das zweite hatte ich nur ausgeliehen manchmal, wobei ich das ganz cool fand, weil da konntest du ja zwischen allen vier Charakteren, also Mario, Luigi, der Prinzessin und dem Toad wählen. Das war ja das Besondere bei dem. Und ich glaube, ich hätte alle nochmal so Superfähigkeit oder haben anders gesprungen. Also es gab auf jeden Fall Unterschiede von denen. Weil bei Mario 1 war es ja kein Unterschied, ob du Luigi oder Mario warst, außer dass der eine grün und der andere rot war.
Ja.
Und es gab ein Fußballspiel und ich habe jetzt noch nicht danach gegoogelt, wie das hieß. Das war so super, super einfach. Das war, du bist nur von links nach rechts eigentlich gelaufen mit dem Ball oder der Gegner kam entgegen und dann konntest du den Gegner leicht oder schwer faulen. Das war eigentlich die einzige Möglichkeit, an den Ball zu kommen. Wenn du Gegner, wenn man das heute erzählt, das, zu oft gefoult hatte, blieb der einfach liegen. Ja, also du konntest Spiele dann auch gewinnen, dass du oft genug den Gegner schwer gefoult hast.
Das ist sehr pädagogisch wertvoll.
Und die beste, also bei den einfachen Mannschaften konntest du auch noch so ein Tor schießen, aber die beste Möglichkeit damals ein Tor zu schießen war mit Fallrückzieher. Wenn du den Ball nach vorne gechippt hast und da war dein Stürmer und dann konnte der so einen Fallrückzieher machen mit der richtigen Kombination. Wahrscheinlich A und B gleichzeitig, ich weiß es nicht mehr. Und dann wurde aus der Ball so ein Superball, also der hat dann geleuchtet und ist schnell geflogen oder hat sich besonders bewegt, ne? Und dann konntest du da halt gegen so alle großen Nationen einmal spielen und bist am Ende Weltmeister geworden. Also pädagogisch nicht sehr wertvoll. Wenn einer von euch weiß, wie das heißt, also jetzt von den Hörern, oder auch wenn ihr es wisst, gerne auch, schreibt mir das bitte mal bei Twitter. Ich würde das gerne nochmal mir wenigstens bei YouTube angucken, ob das sich mit meiner Erinnerung deckt, was da damals gewesen ist.
Bist also du sicher, dass es Fußball war und nicht Rugby oder so?
Es war Fußball, weil der Ball war am Fuß. Kann natürlich auch schlechte Grafik gewesen sein, aber der Ball war Fuß und das war wirklich total einfach. Also mit einem FIFA, wo du irgendwie dich bewegen kannst, ne, oder so, nicht zu vergleichen. Ja. Das ist. Aber kommen wir zum Super Nintendo. Da, Sandra, hast du nämlich auch mehr Spiele gehabt, ne?
Ja, ich hatte eine tolle Nachbarschaft gehabt, wo alle halt ein Super Nintendo hatten, außer wir. Und das heißt, man hat sich dann den Super Nintendo-Konsum halt bei den Nachbarskindern abgeholt. Und da war halt neben Donkey Kong Country und Dr. Mario war halt auch Street Fighter 2 sehr auch beliebt. Das war...
Jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr mit dem Fußballspiel.
Ja, das Geile ist, ich habe Street Fighter 2 jetzt auch über Weihnachten nochmal angezockt und... ja, es fühlt sich so wie damals an. Ganz schnell wilde Tasten drücken und desto schneller du drückst, desto eher hast du Chance halt, den K.O. zu schlagen.
Ja. Da war doch dieser Schuss, wenn du von links und dann nach unten und rechts musstest du eine Bewegung machen und dann A, ja, oder A und B. Genau. Und dann hat er geschossen.
Ja, genau.
Ja,
und, ja, also das ist und dann bei, gut, bei je nachdem, welche Charaktere du hattest, ne? Und dann
ja.
Und immer 1, 2, 3. Boah, und dann geht's los.
Und Donkey Kong Country war auch mega, ne?
Ja, und das ist halt, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt hatte, das halt, das ist für mich das erste Spiel, was ich so in Erinnerung habe, wo du so halt kooperativ halt auch spielen konntest.
Stimmt, stimmt. Du hattest den kleinen Affen und den Donkey Kong, ne? Diddy Kong
genau.
Und Donkey Kong.
Diddy Kong, genau.
War das nicht auch so, dass du in das, den einen ins Fass nehmen konntest und dann werfen konntest mit dem drin?
Ja, und dann und der Diddy Kong, der springt auch anders. Das heißt, du kamst bei manchen Stellen auch nicht nur weiter, wenn du halt dann gewechselt hast, ja? Und dann, das hat der Diddy Kong das machen musste.
Ich habe das nur auf der Wii U, das Donkey Kong Country Tropical Freeze. Das ist aber auch sehr schön. Und schwer.
Beim NES habe ich übrigens, ja?
Also ich fand eigentlich so auf dem Super Nintendo den Donkey Kong Country sogar interessanter als Mario World.
Der war auch besser, glaube ich. Also so wie ich eine Erinnerung habe, also Mario World war auch mega damals. Die Grafik war ja unvorstellbar gut, als das rauskam, ne?
Ja.
Ja. Was auch richtig gut war, also sowieso war es in Zelda ja alles tolle Teile, aber es gab auf dem Super Nintendo Zelda Link's Awakening. Und das war eines... Es ist immer noch, glaube ich, eines der besten Zeldas, die es gibt. Das war so mit, oder war das, ne, A Link to the Past hieß es. Nicht A Link's Awakening, sondern A Link to the Past fand ich so super, weil du zwei Welten hattest, zwischen denen du später hin und her springen konntest. Mhm. Das war richtig, richtig gut. Ich glaube, das ist auch auf dem Super Nintendo Classic drauf. Und was ich auch mega fand, Secret of Mana. Ist so klassisches RPG, habe ich mit beiden Geschwistern zu zigmal durchgespielt, weil das so Spaß gemacht hat. Das war auch mit Levelfähigkeiten. Du konntest Fähigkeiten dann hochleveln oder musstest du bei den verschiedenen Helden und so. Und das war auch eine schöne Grafik. Und es gab mit Mega Man X ein gutes Mega Man. Also Super Nintendo, echt eine tolle Konsole.
Ja, die habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Danach kam ja PlayStation, was so gehypt worden ist, ne?
Ah, jetzt kann ich wieder mitreden.
Ich wollte gerade schon fragen, also da muss ja, hast du eine kleine Pause eingelegt und dann...
Nee, ich habe zwischendurch, also da war ich dann eher auf dem PC unterwegs. Da habe ich keine Konsole gehabt. Was aber nicht schlimm war, auch da gab es viele schöne Spiele, die ich gespielt habe. Ja, weißt du, soll ich erst den PC-Zweig aufmachen, was ich da zwischendurch gespielt habe?
Oh, oder? Ja, keine Sorge, wir haben bei uns an PC-Zweig auch eine lange Liste.
Ich habe tatsächlich mal gerade, während ihr hier Konsolen abgenötet habt, mal aufgeschrieben, was mir so an PC-Spielen irgendwie geblieben ist, was ich gespielt habe. Die ist länger geworden, die Liste, als ich gedacht hätte. Ich fange einfach mal an.
Ja.
Ich glaube, das älteste auf der Liste ist Space Quest. Das war echt eins der ersten Adventures, was ich gespielt habe. Damals auch noch mit, also nicht Point and Click, sondern mit Befehle eingeben. Und
oh, wie geil.
Oft scheiterte es tatsächlich an der Sprache. Es war natürlich auf Englisch und ich kannte einige Begriffe einfach nicht. Ne? Also ich wusste nicht, was ein Gadget ist. Und ich weiß nicht, welche Klasse war ich denn da? Sechste, siebte Klasse oder so?
Oh
und,
ja, das Problem kenne ich.
Und ich weiß doch, ich habe bei irgendeinem Spiel, ich glaube, es war bei Police Quest, habe ich mir das Binary genommen und man hat ja kein Internet gehabt. Man musste sich ja die Zeit irgendwie vertreiben. Und dann hatte ich irgendwie einen Hex-Editor und habe ich gedacht, ich guck mal, wie so ein Ding aussieht. Ne? Da habe ich dann halt die englischen Texte da drin gefunden und habe gemerkt, dass ich die einfach mit Deutsch überschreiben kann. Und dann ist plötzlich ein Teil des Spiels auf Deutsch. Ich war da völlig begeistert von, dass das so einfach geht. So, jetzt verschwimmt so ein bisschen die zeitliche Reihenfolge. Ich habe sehr gern gespielt The Incredible Machine. Das ist was, wo man so Aufgaben lösen muss, wo, weiß ich, irgendwo ein Ball wohin fallen muss. Und du hast halt so Wippen und Kerzen und Seile und musst dann halt sowas zusammenbauen, um dann irgendwas zu erreichen. Habe ich Nächte mit verbracht. Es ist genau mein Spiel gewesen. Dann habe ich Siedler sehr intensiv gespielt. Also nicht Siedler von Catan, sondern von, was war das, Blue Byte, glaube ich, damals. Die Siedler. Was man ja auch zu zweit spielen konnte an einem Rechner, wenn man zwei Tastaturen und zwei Mäuse angeschlossen hat. Das habe ich aber auch nur einmal gemacht. Das war auch sehr lustig. Wing Commander habe ich, glaube ich, auch durchgespielt. Lemmings habe ich sehr intensiv gespielt. SimCity auch.
Oh, ja.
Und natürlich die Monkey Islands, auch alle Teile. Die sind auch legendär.
Und die habe ich vergessen aufzuschreiben, ja.
Was war das für eine Erleichterung, dass man plötzlich nicht mehr sterben konnte in Adventures? Also allein dafür, LucasArts, vielen Dank.
Ja. Da gab es auch Zack McCracken von LucasArts. Das habe ich aber nicht durchgespielt.
Oh ja, da sagst du was, ja.
Und dann Maniac Mansion und auch der zweite Teil, den ich persönlich, den gibt es übrigens inzwischen auch fürs iPad. Ich habe den ersten, und du kannst ja den ersten im zweiten Teil spielen.
Ach echt?
Ja, du kannst im zweiten Teil kannst in ein Zimmer gehen, da ist ein Computer, wenn dich da einloggst, startet das erste Maniac Mansion. Ich glaube, es ist auf dem iPad auch drauf. Und das Spiel fand ich so mega, auch mit, da ist ja irgendwann auch Zeitreise dabei und die Auswirkungen dann immer auf die anderen Zeitlinien, das war so großartig, das Spiel. Wie konnte ich das vergessen in meiner Liste?
Zu Maniac Mansion gibt es eine sehr traurige Geschichte. Es hatte, ich glaube nicht, dass irgendwer von uns eine legale Kopie davon hatte und ein Segelfreund von mir hatte das damals. Wir waren dann in den Osterferien, glaube ich, war da, hatte bei mir ein paar Tage übernachtet. Wir haben das dann ein Wochenende gespielt. Es war sehr heiß draußen. Wir hatten das Rollo den ganzen Tag drunter, damit die Sonne nicht so reinscheint von draußen. Also ich glaube, du konntest mit F5 speichern und mit F7 einen Spielstand laden. Und kurz vor Schluss habe ich leider am Anfang, nachdem wir das Spiel geladen hatten, einen neuen Spielstand abgespeichert, statt den zu laden. Dann war unser Spielstand weg.
Und oh nein. Das, was
wir bis dahin gemacht haben. Ja. Das habe ich nie durchgespielt.
Ja. Doch. Das ging ja dann auch später. Es gab ja verschiedene Lösungswege. Dann kamst du sogar, wenn du so wusstest, relativ schnell durch.
Ja, das Internet gab es halt noch nicht, dass man das hätte
gesehen. Aber es, ja, genau, ja, im Nachhinein. Also ich weiß auch noch, dass es am Anfang schlimm war, wenn du, sobald du in dem Knast unten gewesen bist, wenn du nicht wusstest, wie du wieder rausgekommen bist.
Genau.
Dann hat sich das wie Verlieren angefühlt, ja. Ach ja.
Ich habe das letztens mit meinen Kindern nochmal gezeigt, mit der Scum-VM. Und mein Sohn ist da total ausgefreakt, allein von den Uhrgeräuschen im Flur. Die macht immer so, du hast ja keinerlei Sound, nur die macht immer so Glock, Glock. Glock. Und allein das hat er so, ich halte das hier nicht aus, ich muss irgendwo anders hin, das ist mir zu spannend.
Ja, es war ja auch spannend, weil du ja am Anfang nicht genau immer gucken musstest, wo die rumgelaufen sind, weil wenn sie sich gekriegt haben, sind ja schlimme Dinge passiert. Ja.
Ja.
Oh, das war echt großartig, das Spiel. Ja. Kannst du Pizza Connection?
Je, gehört, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es selbst gespielt habe oder ob ich es nur im Stay Forever Podcast besprochen gehört habe. Ich glaube, ich habe es nur im Stay Forever gehört. Aber Mad TV fällt mir jetzt gerade noch ein, wo du
Pizza Collection sagst. Oh ja, stimmt. Aber Pizza Collection war großartig und es hatte einen großartigen Kopierschutz. Kennst du den?
Nee.
Und zwar, du konntest das Spiel eigentlich ohne irgendwie die Originalversion oder ohne Heft mit irgendwelchen Codes spielen. Aber in Pizza Connection ist ein Teil, dass du ja ein Restaurant aufbaust und da Pizzen verkaufst. Und nur wenn du die Pizzen original nach dem Kochbuch, was beim Spiel dabei war, belegst, hast du die richtig verkauft bekommen. Sonst hast du nicht genug, also hast du schlechter damit verdient. Das heißt, das Spiel wurde schwerer. Und eine Schwarz-Weiß-Kopie hat damals dann nicht gereicht, um die Zutaten zu erkennen, weil du die Abbildung gesehen hast. Und wenn dann alles grau in grau damals war, ne? Und damals war ja eine Schwarz-Weiß-Kopie eher gängig, dann konntest du das nur erraten. Das heißt, ich habe das gespielt, aber hatte immer Probleme, an Geld zu kommen, weil ne, du musst die Pizza machen, dann wurde sie nämlich von allen bewertet. Und wenn du das Rezept nicht genau getroffen hast, dann
fanden sie es halt nicht. Vielleicht war es auch so, vielleicht habe ich es auch mal gespielt und habe gesagt, hä, das geht überhaupt nicht und wusste nicht, dass das der Kopierschutz ist.
Ja, und ansonsten, ja, SimCity hatten wir, glaube ich, auch schon. SimCity 2000 war mein erstes SimCity. Also Computer hatten wir verhältnismäßig spät. Und Sandra war eben schon ganz schockiert, als ich im Vorgespräch erzählt habe, dass ich auch Doom und Wolfenstein drauf hatte. Und ich glaube, das war damals nur drauf, weil wir den Rechner damals gekauft hatten. Waren 486er. Und der uns den verkauft hat, hat mir, glaube ich, die Disketten damals dafür mitgegeben. Der wollte mir was Gutes. Weiß ich gar nicht, ob ich das damals zu schätzen wusste, aber da hatte ich halt wenigstens die Spiele und so kam ich da auch drauf. Ne? Wusste ich aber in dem Alter noch nicht, glaube ich, so zu schätzen. Ja.
Ich kann mich erinnern, ich musste mir meinen PC ein ganzes Jahr zusammensparen mit Zeitung austragen, bis ich die Hälfte des Geldes zusammen hatte und wo dann Eltern gesagt haben, okay, die andere Hälfte zahlen wir dann. Und da war, glaube ich, das erste Spiel, was ich da drauf hatte, war Duke Nukem 3D. Ich glaub, wurde auch irgendwie geschädigt.
Kennt ihr noch Worms?
Ja, hab ich jetzt im Sommer jetzt öfters gespielt.
Andreas, du auch?
Ja, aber ihr ratet nicht, auf welcher Plattform ich Worms gespielt habe.
PlayStation.
Nein, auf dem Nokia N-Gage QD.
Oh Gott, ich hätte das nicht mal gewusst, dass es das jemals gab, aber ja.
Ja. Die hatte ich mal gewonnen. Nein. Und das war eigentlich auch ein cooles Gerät. War eigentlich so um Jahre voraus, aber ja, leider nichts draus geworden.
Ja. Zu früh. Zu früh auf dem Markt. Passiert auch.
Ja. Ja. Dune ist mir auch gerade noch eingefallen, habe ich auch noch gespielt. Das war so ein Vorläufer von den, was, Echtzeitstrategie-Spielen oder wie heißen die mittlerweile?
Ja. Ich habe Dune, glaube ich, nicht gespielt, ich weiß es nicht.
Wo du so Einheiten platzierst und dann sagst, hier eher dahin laufen und eher da das angreifen.
Ach, so wie sowas Einheiten. Wie Age of Empires und Civilization und Command and Conquer, so eine Art, ne?
Ja, genau, ich glaube, Command and Conquer ist, glaube ich, der Nachfolger, genau, ja. Ich hatte an StarCraft gedacht, aber das war es nicht so als Nachfolger, aber genau, Command and Conquer ist, glaube ich, so die Richtung
danach. Ja, was mir auch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, auch dann die Need for Speed-Reihe.
Wie konnte ich das vergessen? Autospiele, ja, natürlich. Indy 500, Need for Speed, ja.
Und ich kann mich noch bei Need for Speed erinnern. Ich glaube, das war Need for Speed 2. Da gab es nämlich, da kamen die ersten 3D-Grafikkarten. Da hast du nämlich noch eine zweite Grafikkarte verbaut, die du mit den Grafikkarten verbinden musstest. Und das war, glaube ich, Need for Speed 2, das erste Spiel, wo man noch das mit der 3D-Grafikkarte spielen konnte.
Ja. Krass.
Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, Warcraft, StarCraft, Diablo, also so gerade die ersten
Teile. Diablo 2, auch sehr geil.
Oh ja, und, aber auch Tomb Raider.
Echt, das also ich habe nur zwei gespielt.
Also mein Bruder hat mich immer genötigt, FIFA 98 mit ihm zu spielen.
Wir haben das auf der PlayStation gespielt. Das war aber auch, ich glaube, wir sind einige Male im Streit auseinandergegangen dabei.
Ja, und dann kam halt sowas wie Counter-Strike. Und was ich auch sehr gut in Erinnerung habe, ist Buffen und Fluch. Ich weiß nicht, also eigentlich ist das ein total einfaches Spiel, aber das ist irgendwie mir so in Erinnerung geblieben.
Also ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, aber ich habe echt so eine Lücke bei einigen Spielen, die habe ich nie gespielt. Ich weiß nicht, ob ich da eine Zeit lang hatte, wo ich nichts gespielt habe oder wo ich was anderes gespielt habe. Weiß ich gar nicht. Mir ist gerade noch eingefallen, dass, wo du gerade Need for Speed gesagt hattest, mein erstes Autorennspiel, das hatte ich tatsächlich so aus einer Zeitschrift gekauft. Ich weiß nicht, woher ich das Geld hatte, aber irgendwie war es langweilig am PC und dann hat man so, sich so Zeitschriften gekauft, um Programme abzutippen. Und dann stand da halt ein Spiel, Test Drive, für 70 Mark. Das hatte ich dann mir dann echt bestellt, ohne irgendwas darüber zu wissen. Und dann habe ich dann irgendwann so eine Diskette Test Drive bekommen.
Ich habe mir damals ein Spiel
gekauft. In CGA übrigens, ja.
Ich habe mir damals ein Spiel zu Star Trek gekauft, das weiß ich noch, weil ich nicht so viel Taschengeld bekommen habe. Und dann musste ich mir das echt ein paar Monate zusammensparen. Das hat auch 80, 90 Mark damals, glaube ich, gekostet. Also es war ein Unsum für mich. Ja, und ich habe ewig drauf gespart, dass ich das hingekriegt habe, weil ich so ein Star Trek-Fan war. Und das war so ein The Next Generation-Spiel, wo du mit dem Raumschiff rumfliegen konntest und war eigentlich auch nur ein Adventure.
Cool.
Ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Ach, das war aber auch mega, weil du konntest auch jederzeit von der Mission quasi rausgehen und einfach mit der Enterprise irgendwo hinfliegen. Da ist halt nichts gewesen. Dann bist du halt in den gegnerischen Raum geflogen, dann hast du halt gegen romulanische Warbirds gekämpft. Ja, aber es war so eigentlich ganz cool. Ach, cool. Und
Ah, das erinnert mich an dieses Spiel, auch mit so mit dem mit solchem Raumschiff, wo du mit Handel mit handeln musstest. Es gab Freelancer. Hieß das Spiel. Das war auch, dass du halt auch mit dem Raumschiff auf frei, also offene Welt. Ich glaube, einer war das erste Spiel mit so einer offenen Welt, wo du dann geflogen bist und dann halt Handel mit anderen Planeten führen musst. Ich glaube, das hieß Freelancer, das Spiel. Ja. Ach so, aber auch cool.
Ich hatte gerade auch noch irgendwas im Kopf. Oh, kennt ihr noch Commander Keen? Habt ihr das gespielt? Das sagt mir jetzt nichts. Echt, das ist auch so ein das erste vernünftige Jump'n'Run, was ich auf dem PC gespielt habe.
Doch, doch, ja, doch, ja.
Ne, wo es einem die Würmer hinterher kriechen und so.
Ja.
Ist das dieses Jump'n'Run-Spiel, wo da selber so ein Wurm ist und da so immer rumwackelt?
Nee, das war Earthworm Jim.
Achso, das war Earthworm Jim.
Ja. Das war auch richtig gut.
Aber Jump'n'Run-Spiele, das war eher so eine Konsole-Geschichte für mich.
Genau, ja. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, dass es mal was Gutes auf dem PC gibt.
Und ich habe gerade gesehen, ich habe das Spiel gerade gegoogelt, dieses Star Trek-Spiel. Das hieß Star Trek The Next Generation, A Final Unity. Und natürlich gibt es Let's Plays dafür bei YouTube.
Da wissen wir, was du gleich machst.
Oder morgen. Aber auf jeden Fall. Also ich sehe die Grafik nur gerade so und ich weiß, ja, ich erinnere mich dran. Und das war für mich, also meiner Fantasie sah es besser aus. Aber...
Ja. Ich google auch mal ganz schnell.
Das waren noch schöne Spiele, ja. Das sind jetzt die schönen Podcast-Momente, wo alle gerade am Googlen sind und dann...
Bilder. Ach ja, es geht immer von der Grafik.
Das war schon mega, das Spiel. Du konntest die Crew so zusammenstellen, wen du mit runtergenommen hast, dann immer auf die Außenmissionen, weil die alle Fähigkeiten hatten. Und ja, ich weiß, ich bin einmal, konntest du quasi in so eine Situation kommen, wenn du eine Planetenmission nicht beendet hast, dass sie sagten, okay, das Einzige, das jetzt zu machen, ist jetzt einen Warpsprung von einer Sekunde zu machen in der Nähe eines schwarzen Loches und bla blub, Wissenschafts-irgendwas, ne?
Mhm.
Und wenn du das gemacht hast, war das Spiel halt vorbei, weil die Enterprise in die Luft geflogen ist. Und dann habe ich den Finger über der Pause-Taste. Das gestartet, Pause gedrückt. Ne? Dann konnte man im Pause-Menü, glaube ich, das irgendwie wieder auf Stoppen gehen, dass ich so gefühlt unter der Sekunde quasi diesen Warpsprung gemacht habe. Und das ist das Spiel abgestürzt.
Oh,
nein. Aber ja, das war ganz, oh, das ist wirklich, das war toll.
Ja. Ich browse mich hier gerade die Screenshots durch, das sieht echt ganz schön aus.
Ja, da war es Geld wert.
Mission und so, ja.
Das war definitiv und das war auch, also weil, vor allem, weil du halt alles selber steuern konntest und Es gab sogar ganz am Anfang, weiß ich noch, hatte es Konsequenzen, wie du quasi mit dem Ersten, mit dem du Kontakt hattest, umgegangen bist. Hm. Wenn du nämlich den besiegt hast, aber dann hast ziehen lassen mit irgendwelchen guten Worten, hat er dich nicht am Ende nochmal angegriffen. Also er hat mich angegriffen.
So,
aber
wie
ich
es sein soll.
Ja, ja, genau, so wie es sein sollte. So typische Star Trek Lehren, die man dann daraus sieht. Und ja, Mann, das war super. Ja, also. Ach ja.
Aber das ist auch wieder so, vor allem wenn man auf die Spiele auch lange gespart hat, ne? Die hat noch irgendwie auch einen anderen Stellenwert gehabt, irgendwie so, ne?
Ja. Dann hat man auch, war man bereit, auch mehr Zeit rein zu investieren, ne? Als wenn man sich jetzt umsonst was runterlädt, definitiv.
Und die Fantasie hat mehr geholfen irgendwie. Also du hast nicht geguckt, also du hattest ja sowieso, die Grafik war ja nicht, also auch wenn die jetzt okay war von dem Spiel, ne? Ist ja nicht vergleichbar mit dem, wie es heute aussieht.
Aber heute, das ist, ich hab jetzt mir auch mal so Cyberpunk mal auf YouTube gesehen. Das ist ja, hast das Gefühl, bei manchmal, du spielst halt im Film mit oder so, ne? Das ist so von der, also das ist ganz anderes Videospielen als noch vor 20 Jahren.
Definitiv.
Ach, ja. Ja. Ich merke mir gerade, es war offensichtlich Dune 2, was ich gespielt habe, nicht Dune.
Ah.
Ich kann aber trotzdem auch ein aktuelles Spiel mal gerade empfehlen, das im Early Access noch bei Steam ist.
Mhm.
Kostet 18 Euro noch was, wird von einer Person entwickelt. Ne, die hat alles gemacht, bis auf ein paar Sounds, glaube ich, und Grafik hatte sie Hilfe. Das steht alles im Blog von der Seite. Und das Spiel heißt Kingdoms Reborn.
Mhm.
Und das ist so eine Mischung aus Civilization und Anno. Also du hast am Anfang eine automatisch generierte Welt. Du kannst es auch im Multiplayer mit mehreren Leuten spielen. Und du suchst dir dann auf dieser Welt einen Flecken Erde, wo du anfängst zu bauen. Und dann baust du halt Häuser und irgendwelche Industrie und irgendwann hast du mehr Geld, dann kannst du die Nachbargebiete kaufen. Und das Schöne ist, du bekommst alle paar Sekunden Spielkarten, mit denen du Gebäude bauen kannst. Und du kannst nur mit diesen Spielkarten Industriegebäude bauen. Da ist also auch ein bisschen Zufall dabei und das ist echt schön gemacht. Wie gesagt, 19 Euro ist jetzt auch nicht so die Welt. Und ist so meine Empfehlung, wenn ihr so diese Anno-Spiele, Civilization-Spiele, so Aufbaustrategie mögt. Das ist richtig, richtig gut.
Auch für Mac oder nur für Windows?
Leider nur für Windows.
Achso, dann bin ich raus.
Und es ist noch spürbar Early Access. Also das ist so ein Spiel, ich habe es mit einem Kumpel am Wochenende ein paar Stunden übers Netzwerk gespielt oder über das Internet gespielt und jetzt ist meine Freundin mit seiner Freundin da und jetzt spielen die selber.
Ach,
die uns so über die Schulter geguckt haben und sagten, ach, das ist ja ganz schön, ne? Und ist auch verhältnismäßig selbsterklärend. Also da ist schon komplizierte Beziehungen zwischen den Gebäuden und alles, ne? Da sind Produktionsketten und alles. Aber man kann sich da auch ganz gut so reinfinden. Da gibt es auch bei YouTube einiges an Videos und das macht echt Laune. Aber leider nicht für den Mac. Es war im Reddit ist angefragt worden, ob das auch mal für den Mac portiert wird. Ist halt die Frage, wenn das einer alleine macht, ob er das auch noch hinkriegt. Ist ja die Frage, womit er das umgesetzt hat.
Ja, und ich glaube, die Person wird auch dann froh sein, wenn sie es mal überhaupt fertig kriegt, ne?
Ja, das glaube ich auch, ja.
Ja. Was habt ihr denn im letzten Jahr, um also noch einen aktuellen Twist reinzubringen? Ich glaube, wenn wir jetzt alte Spiele aufzählen, wären wir nie fertig, weil es irgendwie, ach so, genau, das habe ich auch noch gespielt. Was habt ihr denn da am meisten gespielt letztes Jahr?
Da bin ich langweilig.
Ja, ich auch.
Ich habe eine Schwäche für so Fußballmanager-Spiele inzwischen. Mhm. Und da gibt es von Sega ist der ein Fußballmanager, der jedes Jahr rauskommt, in der neuen Version. Und das ist so was Typisches. Und jetzt über Weihnachten mit einem guten Kumpel angefangen, regelmäßig StarCraft 2 zu spielen. Aber Koop oder gegen die KI, also wir haben keine Lust, uns da im Internet beleidigen zu lassen. Man will ja einfach nur ein paar Runden in Ruhe spielen und dabei so ein bisschen quatschen. Das würde ich sagen, sind so die Hauptspiele, die ich gespielt habe. Hm. Ja, ganz also, klassisch konservativ.
Ich muss sagen, ich habe ja jahrelang gar überhaupt keine Videospiele gespielt und 2020 war für mich auch so ein Revival von Wiederspielen. Und da mein Laptop halt dann ist auch jetzt nicht auf Spiele ausgelegt ist, da waren eher ältere Titel halt drin. Also Counter-Strike haben wir viel gezockt und auch da wieder, ich war erstaunt, wie schnell mein Muskelgedächtnis wieder da war. Also Axel hat auch zu mir gesagt, er spielt mit mir das nur, bis ich wieder drin bin und dann ist wieder raus. Ja, und das war ein Samstagabend und dann ging's los. Ja, Counter-Strike haben wir dann und dann haben wir Worms viel gezockt. Das war auch dann recht spaßig. Und dann halt, ja, eigentlich Counter-Strike und Worms haben wir dann dieses Jahr. Also dieses Jahr, also letztes Jahr. Und dann halt zu Weihnachten halt die Konsolen.
Mhm. Und bei dir, Andreas?
Ich überlege gerade. Also ich habe tatsächlich letztes Jahr auch sehr, im Vergleich zu den Jahren vorher, sehr viel gespielt.
Merkwürdig.
ich weiß gar nicht,
woher das kommt. Wirklich, wo kommt das, genau. Aber meistens halt auch immer eher spät abends, nachts, wenn der Rest schläft. Oder tagsüber familienkompatibel, also sowieso PlayStation alles. Just Dance ist halt wirklich sehr unterhaltsam, anstrengend. Gerade wenn man so bewegungseingeschränkt ist, ist das ganz gut, um so ein bisschen sich zu bewegen, auch in der Wohnung. Und macht sehr viel Spaß. Just Dance kennt ihr, ne? So, wo man so,
ja,
so vor Turner auf dem Fernseher hat und das dann nachmacht. Und Fortnite tatsächlich auch. Es macht tatsächlich Spaß mittlerweile, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ich habe da letztes Jahr so auch um die Weihnachtszeit mit angefangen und hatte so ein bisschen die Challenge zu sagen, okay, ich gebe nichts dafür aus und verdiene mir einfach so viel V-Bucks, dass ich mir die Battle-Pässe umsonst kaufen kann durch Spielen. Und dann gab es jetzt das Avengers-Event, wo die ganzen Avengers-Skins sich erspielen konnte. Das war irgendwie ganz lustig. Dauert auch dann nie lange, ne? Man hat so ein paar Quests, die man machen kann und ein paar kurze Runden spielen und ist schon ganz witzig. Ich bin da auch immer noch nicht gut drin, also weit davon entfernt. Aber ja.
Fortnite habe ich meine dritte Partie, also weil du das gespielt hast, habe ich mir dann auch runtergeladen, auch kostenlos gespielt. Und die dritte Partie habe ich gewonnen. Danach ging es nur noch bergab.
Ja, das ist das berüchtigte Skill-Based Matchmaking. Ne? Also als Anfänger kriegt man auch viele Bots dann da rein und auch andere Anfänger.
Das
und
waren alles so Profispieler, was willst du mir hier unterstellen, Andreas?
Ja, ja, aber das finde ich tatsächlich ganz gut, weil ich habe das auch am Anfang, als es relativ frisch war, mal probiert. Ich habe halt kein Bein auf dem Boden bekommen, ne? Wenn du halt mit anderen Spielern in der Runde bist, die halt richtig gut sind. Da habe ich noch nicht mal irgendwas Vernünftiges an Munition und Gewehren und so gehabt. Da war ich schon halt tot. Ja, und das finde ich dann echt gut, dass du so ein bisschen leichteren Einstieg bekommst, wenn du auch mit anderen Idioten mit dann da rumläufst und erstmal ja, guckst.
Das fand ich auch.
Und dann kann man sich so langsam dran gewöhnen.
Bei den Profis war es ja teilweise, dass ich gestorben bin, nicht verstanden habe, warum ich gestorben bin und erstmal
genau,
den Replay angucken musste, mehrfach, um zu gucken, ach, da, der hat mich gesehen und getroffen. Respekt, ja. Das,
genau. Ja. Das habe ich tatsächlich auch manchmal gemacht. Hä? Warum? Woher kam das denn jetzt?
Kann man hier plötzlich einfach sterben? Ist das.
Ja. Also mein dümmster Tod war tatsächlich, da hatte ich so irgendwie eine Woche, zwei Spielpause und habe es mit den Knöpfen. Also ich drücke halt manchmal einfach panisch drauf rum, weil ich es nicht gebacken bekomme, das, was mein Kopf will, in Fingerbewegung ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, ob ich generell unfähig bin. Auf jeden Fall hast du ja teilweise auch Fahrzeuge und Fluggeräte, die sich dann von Season zu Season auch ändern. Und dann gab es da Hubschrauber. Und ich weiß nicht warum, es hat relativ gut angeflogen. Ich fliege mit diesem Hubschrauber und ich wollte boosten und steige halt irgendwie so mitten in der Luft aus dem Hubschrauber aus und fall runter und sterbe einfach.
Oh Gott,
und ich so, oh nein, was, warum? Und du musst ja tatsächlich auch wie so 2 Sekunden auf den Knopf drücken, um aus so einem Ding auszusteigen. Warum habe ich das jetzt getan? Das war der, ja.
Tja, es war das, der beste Zeitpunkt war quasi schon erreicht.
Ja.
Ach ja, doch. Ja, sehr schön. Sind wir durch den Konsum jetzt, durch, oder?
Jetzt müsst ihr, ich wollte gerade sagen, müsst ihr eure Hörerinnen und Hörer doch noch aufrufen, irgendwo einen Kommentar zu hinterlassen, was die so früher gespielt haben oder so. Ne?
Ihr habt es gehört, der Andreas wüsste das auch gerne und am besten bei Twitter. Ne? Also, genau. Da.
Ja, bei mir war es mit Konsolen dann Schluss. Ich glaube, bei Daniel war noch eine PlayStation im Spiel, aber danach.
Ich habe eine PlayStation hier, aber ich spiele irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. PC klappt besser. Also da, habe ich diverse Spiele, also auch Fortnite habe ich nur auf der PlayStation gespielt. Ich weiß, die Profi-Gamer sagen, wie kann man das nur, wenn man einen PC hat.
Ach ja.
Aber ich fand das ganz ehrlich manchmal so gechillt, einfach samstags legst dich auf die Couch, kannst den Controller mitnehmen und ja. Dann spielst du ein paar Runden. Ne? Ist jetzt auch nicht der allergrößte Ehrgeiz, den du da hast. Und ich mag immer, wenn Spiele dann so nach 20, 30 Minuten vorbei sind, weil wenn man da zu lange spielen muss, wird es halt auch noch irgendwann ein wenig langweilig, ne?
Ja.
Außer diese Aufbaustrategiespiele, da kann ich echt Zeit drin verlieren. Das ist. Und gerade in Kingdoms Reborn kann es ja halt auch mal passieren, dass deine halbe Bevölkerung verhungert oder erfriert im Winter, ne? Und dann ja, und du sitzt dann da, ne? Weißt, freust dich erst so. Im Herbst kommen so Leute, Immigranten, die wollen in deine Stadt einziehen und denkst so, ja, kommt alle her, arbeitet für mich. Ne? Und dann kommt der Winter. Und dann haben die so eine schöne Schneeflocke über dem Kopf. Und am Anfang denkst du noch, warum hat er denn die Schneeflocke? Oh, ich habe gar kein Holz mehr. Womit heizen die eigentlich? Ne? Und ja, dann erfrieren sie. Und in dem Spiel wird dann irgendwann, kommt dann so ein Dialog. Ja, hier sterben gerade viele. Die Dorfbewohner fragen, ob sie sich von den Leichen ernähren dürfen.
Oh.
Wollen Sie das erlauben?
Okay.
Nein, aber vor allem, die sind ja erfroren, die sind ja nicht verhungert. Also das möchte ich schon.
Sind sie wenigstens tiefgefroren dann, ne?
Ja, eben. Ne? Aber das ist dann auf der einen Seite wieder komplex. Wenn du eine größere Welt hast, kann es halt irgendwann sein, dass du viel Essen hast und die Leute trotzdem verhungern, weil die Lager nicht so perfekt verteilt sind oder das Essen nicht genau darunter hin und her geschickt wird. Das kannst, musst du dann halt alles einstellen, also ja.
Aber das hört sich an wie das, wie das perfekte Vorbereitungsspiel für angehende Politiker. Um komplexe Zusammenhänge halt zu verstehen.
Meinst du, die werden auch gefragt, ob man die Leichen jetzt, also ich hoffe nicht. Uiuiui, der war böse.
Das hat jetzt nicht im Kopf gehabt, aber so halt so komplexe Zusammenhänge, ne? Dass du halt zwar Überfluss an Essen haben kannst, aber trotzdem Leute verhungern.
Ich glaube, die spielen das zu viel und denken, ach, ich setze da ein Lager hin, dann klappt der Rest schon. Also, ja.
Ja. Also ich habe es mal auf eine Wunschliste gesetzt auf Steam, Kingdoms Reborn.
Ja, also sonst gibt es auch viele schöne YouTube-Videos. Ich glaube, der Gronkh macht da zum Beispiel eine relativ lange Reihe schon zu. Da kann man auch schnell mal so bei ein, zwei Videos gucken, dann hat man einen Eindruck davon, wie das Spiel ist. Ja.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was war eure Lieblingskonsole? Welche Spiele habt ihr da gezockt? Und was ist davon, was zockt ihr heute?
Genau, also was, weil ich habe ja auch Empfehlungen für uns, ne? Also dann landet das natürlich auch ganz schnell bei uns im Konsum, wenn dann noch ein schönes Spiel dabei ist, was wir mal ausprobieren sollen. Da freuen wir uns über jeden Hinweis. Ja, dann sind wir schon durch, oder?
Ja, mega.
Haben es geschafft, auch 2021 wieder, nur eine kleine Unterbrechung.
Genau. Und gleich gestartet mit zwei Premieren.
Das stimmt, ja, genau, das war ja auch noch, haben wir noch. Warum Agilität, ja. Ja, Andreas, dir vielen Dank, dass du dir zu so später Stunde die Zeit genommen hast für uns.
Ach, hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei euch zu sein. Danke für die Einladung, kann ich da nur sagen.
Ja, vielen Dank für die Idee mit dem C. Das war.
Das war mega.
Gerne wieder. Genau, und Andreas, wir verlinken hier deinen Twitter- und YouTube-Kanal alles in den Shownotes. Da findet ihr das dann auch alles. Ne? Ansonsten.
Ja, aber ich glaube, Twitter reicht. Auf YouTube mache ich ja gerade gar nicht so viel. Auf Twitch bin ich ab und zu, aber da rede ich halt auch, wenn dann irgendwo auf Twitter drüber. Von daher ist das so mein Haupt-Social-Network irgendwie geworden in letzter Zeit. Irgendwie Instagram liegt auch brach und sonst gibt es ja auch nicht viel. TikTok bin ich nicht. Von daher ist Twitter schon so dasjenige welche.
Und kommt bei YouTube noch ein bisschen was in nächster Zeit oder eher die Let's Codes?
Achso, ja, die Let's Codes auf Codecentric ja sowieso, auf dem Codecentric-YouTube-Kanal. Auf dem privaten mal sehen. Ich würde irgendwie gerne, aber irgendwie hat man auch hohe Ansprüche und wird dem vielleicht auch selber nicht so gerecht. Da muss ich mal gucken, wie ich dem begegne.
Ach, wir sind froh, wenn da ein Bild ist. Also von daher ist das ja ganz schön.
Wir haben so minimal Ansprüche.
Man erkennt grob uns und versteht, dass wir was sagen. Ja.
Genau. Es läuft!
Bei unserem zweiten Video die Begrüßung erstmal ohne Ton von mir, weil ich die Tonspuren gemutet hatte, weil ich so einen Ladebildschirm quasi hatte. Ja. Und dann vergessen hatte, drauf zu klicken. Und dann kam irgendwann natürlich mit 30 Sekunden Delay dann jedes Mal. Ja. Der Hinweis im Chat, dass man nur die Sandra hört.
Man hört nichts. Ja. Profi. Das passiert auch Profis heutzutage noch, ne? Wenn du mal bei Twitch irgendwo reinguckst oder so, und dann passiert das da auch oft genug, dass Leute gemutet sind. Also müsst ihr euch nix. Ich finde das immer ganz schön. Es ist mittlerweile ja auf allen Plattformen auch zum guten Teil so eine ganz schöne Community, die eigentlich ganz freundlich mit einem umgehen und das dann auch verzeihen, wenn man sowas macht. Passiert halt.
Ja, eben. Und ich meine, man stellt ja, ist ja wie so jetzt auch der Podcast, wir stellen das ja alles gerne zur Verfügung. Ich meine, wir hatten jetzt auch fast 3 Stunden Spaß.
Stimmt,
ja. Viertel vor 11. Und so gewinnt jeder was dabei.
Das stimmt.
Ja, also nochmal Andreas, vielen lieben Dank. Sandra, wir machen so weiter. Ne? Das nächste Mal 10.02. streamen wir. Und im Februar gibt es dann auch noch eine Podcast-Folge, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir verraten immer noch nicht, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist. Aber es wird auf jeden Fall im Februar noch eine Podcast-Folge geben.
Vielleicht, also es wird auf jeden Fall eine Folge geben. Da der Gast ja auch noch nichts davon weiß, kommt der Gast ja hoffentlich erst im März.
Oder bin ich der Gast? Nein.
Nein.
Einmal reicht. Die laden wir nicht wieder ein. Nein,
so. Doch, du kommst auf jeden Fall nochmal, oder? Also, das hat doch
ganz gut. Dann denke ich mir neue Buchstaben aus.
Ja, genau. Also, du bist hier immer willkommen, ohne Witz. Also, das ist. Ja.
Also, ich glaube, mit dir, Andreas, kann man über jedes Thema reden.
Ach, ja, danke sehr. Ich habe zwar nicht von allem eine Ahnung, aber reden kann man bestimmt.
Wir auch nicht.
Also nicht. Also, es ist ja nicht so, dass wir über allem.
So.
Wir den reden Anspruch. Halt nur gerne.
Du weißt, der andere Podcast heißt Termis will's wissen. Das ist nicht gelogen. Ja, ja, sehr schön. Ich würde sagen, dann machen wir einen Deckel drauf. Zuhörern, schön, dass ihr alle wieder dabei wart. Wir wünschen euch natürlich für das neue Jahr nur das Beste. Und freuen uns über jedes Feedback, vor allem bei Twitter. Ready for Review ist da unser Handle. Ansonsten findet ihr uns ja auch so nochmal bei Twitter. Kennt ihr alles, ist auch auf alles auf readyforreview.dev abrufbar und zu finden. Von daher vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und im Februar dann vielleicht sehen wir uns ja beim Stream oder wir hören uns wieder im Podcast. Ja, bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Und jetzt suche ich, wo ist denn die Aufnahmesoftware hier? 2 Stunden 17.